Herzlich willkommen zu Episode 97 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts, aufgenommen heute am 3. März in Japan. Genauer gesagt sind wir gerade in Kyoto, der alten japanischen Kaiserstadt.
Allerdings sind wir mit dem Veröffentlichen dieser Episode ein paar Tage im Verzug, in dem Sinne, dass wir inhaltlich heute in dieser Episode wahrscheinlich nicht ganz bis Kyoto kommen werden. Das heißt, über unseren kleinen Ausflug mit dem Zug nach Kyoto werden wir dann erst in der nächsten Episode erzählen.
Heute soll es stattdessen um unsere ersten 16 Tage in Japan gehen, damit auch um den vielleicht besten Start, den wir je in ein neues Land hatten. Außerdem um Tokio und unsere Fahrt von Tokio entlang der Pazifikküste nach Südwesten.
Für alle Hörer, die bei dieser Episode neu dazugekommen sind, zuletzt waren wir ja in Neuseeland. Wir sind also von Auckland aus nach Tokio geflogen. Und wie in der letzten Episode schon erklärt, hatte Air New Zealand ja unseren ursprünglich gebuchten Flug gecancelt und uns dann auf einen anderen Flug anderthalb Tage früher umgebucht. Statt tagsüber sind wir jetzt also über Nacht geflogen und statt am Donnerstagabend sind wir jetzt schon am Mittwochmorgen in Japan gelandet. Und zwar bei 6 Grad und strömendem Regen. Anders als damals in Queenstown haben wir zum Glück im Inneren des warmen Flughafengebäudes ein Plätzchen gefunden, um unsere Räder in Ruhe auszupacken und zusammenzubauen. In Queenstown musste man das ja draußen in der relativen Kälte vor dem Flughafen machen. Und auch als wir damit dann fertig waren, war aber ein Ende des Regens, auf das es sich irgendwie zu warten gelohnt hätte, nicht in Sicht. Und dann sind wir halt gegen Mittag bei Regen vom Flughafen aufgebrochen.
Ja, zum Glück hatten wir es aber gar nicht so weit. Weil unser Flug umgebucht wurde, hat Air New Zealand versprochen, uns für die zusätzliche Nacht in Tokio die Hotelkosten zumindest bis zu 125 Euro zu erstatten. Also hatten wir schon zuvor das Narita Tobu Airport Hotel für 108 Euro gebucht. Laut Google Maps ist das ein 4-Sterne-Hotel. Ist eigentlich ja ziemlich kulant von uns. Da wäre ja noch ein bisschen Luft gewesen zu dem 125-Euro-Limit. Allerdings hätte es in Flughafennähe auch gar kein anderes Hotel gegeben, was noch teurer gewesen wäre. Also haben wir uns dafür entschieden. Zum Glück war das Hotel nur 1 Kilometer vom Terminal entfernt. Das heißt, als wir da angekommen sind, waren wir noch nicht durchnässt oder durchgefroren. Und ja, das Hotel war eigentlich nur so ein riesiger, von außen nicht so hübsch anzusehender Betonklotz. Auch von innen kann man jetzt nicht unbedingt von überschwänglichem Luxus reden. Und die Zimmer waren eigentlich auch nicht schicker, als wir sie jetzt in China auch gerne mal für unter 20 Euro die Nacht bekommen hatten.
Also es war halt kein 5-Sterne-Hotel, sondern nur ein 4-Sterne-Hotel, ne?
Ja, aber natürlich war es trotzdem ein absolut ordentliches und vor allem sauberes Hotel, das auch alle üblichen Annehmlichkeiten und Ausstattung zu bieten hatte, die man in so einem Hotel erwarten kann. Also für unsere Verhältnisse natürlich allemal luxuriös. Als wir angekommen sind, mussten wir erstmal noch 3 Stunden in der Lobby warten, weil man erst um 15 Uhr einchecken durfte. In der Zeit haben wir auch schon mal freundlich einen Rezeptionisten gefragt, ob sie irgendwo ein sicheres, trockenes Plätzchen für unsere Fahrräder hatten. Denn wir hatten gehört, dass das in japanischen Unterkünften teilweise ein heikles Thema ist, weil die Japaner ja sehr auf Sauberkeit bedacht sind und sowas Dreckiges wie ein Fahrrad passt natürlich nicht so gut zu sowas Sauberem wie ihrem Hotel. Aber in einem 4-Sterne-Hotel ist man als Kunde wohl doch noch König genug, dass unser Wunsch erhört wurde. Und wir konnten dann die Räder in einer Ecke der Lobby stellen. Allerdings hat man uns vorher noch ein weißes Handtuch in die Hand gedrückt und dann auf die vom Regen nassen Räder gedeutet. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob das eher Angebot oder Aufforderung sein soll. Also haben wir ein bisschen halbherzig den Rahmen abgetrocknet. Wir wollten natürlich auch nicht das ganze Fahrrad mit dem weißen Handtuch abtrocknen, weil dann wird das weiße Handtuch natürlich total schwarz und dreckig.
Jo, und so ein Fahrrad hat ja auch hunderte Rohre und Schrauben und Winkel und was weiß ich. Bis du da das alles komplett super, super trocken hast, da bist du ja 3 Stunden beschäftigt.
Jedenfalls haben wir dann die Räder in die Lobby geschoben und dann kam auch schon der Concierge mit einem Gepäcknetz angerannt. Aber bevor er damit die Räder abgedeckt hat, hat er nochmal selbst zum Handtuch gegriffen und ein paar weitere Stellen abgetrocknet. War also wohl doch eher eine Anforderung gewesen und war ihm wohl noch nicht gut genug. Ja, dann waren die Räder abgedeckt mit einem Netz, vielleicht, dass sie nicht so auffällig gesehen werden von den anderen Gästen, ich weiß nicht. Und dann hat er am Schluss noch einen Zettel ans Fahrrad gehängt und uns den entsprechenden Durchschlag in die Hand gedrückt.
Ja, also ganz schön respekteinflößend, diese Ordentlichkeit und Korrektheit. Wir sind natürlich nicht ganz sicher, ob das jetzt speziell Teil der japanischen Kultur ist oder ob das vielleicht auch in jedem Vier-Sterne-Hotel auf der Welt so laufen würde. Wir waren ja jetzt noch nicht in so vielen Vier-Sterne-Hotels mit unseren Fahrrädern. Jedenfalls habe ich mich da erstmal auf der Toilette umgezogen, also hatte danach dann einen Fleece-Pulli und Trekkinghose an und das hat sich zwar immer noch nicht so ganz passend angefühlt, aber zumindest schon mal besser als unsere Radklamotten und na, mehr als Fleece-Pulli und Trekkinghose habe ich halt auch einfach nicht zu bieten. Immerhin war es jetzt auch bei weitem nicht so, dass alle anderen Gäste da im schicken Anzug rumgelaufen wären, aber es war schon ein bisschen so, also halt nach allen Stereotypen, die wir so bei Japan gehört hatten, also diese berühmte, vollendete Höflichkeit der Japaner und dass die Leute ganz besonders rücksichtsvoll und zurückhaltend sind, da haben wir schon so einen gewissen Druck gespürt, da halt irgendwie ganz besonders auf unser Benehmen Acht zu geben.
Ja, und um 15 Uhr konnten wir dann endlich aufs Zimmer. Tatsächlich gab es auch niemanden, der sich um unser Gepäck gekümmert hat, was wir aber sehr angenehm finden, weil das tragen wir sowieso lieber selbst. Außerdem erübrigt sich dann die Frage nach dem Trinkgeld. Aber praktischerweise standen hier den Gästen Gepäckwagen frei zur Verfügung, sodass wir nicht alle Taschen einzeln tragen müssten, sondern einfach uns so einen Gepäckwagen schnappen konnten. Also die optimale Lösung aus unserer Sicht, das so selber machen zu können, ohne alles einzeln tragen zu müssen. In unserem Zimmer im 7. Stock dann angekommen, haben wir erstmal, anstatt zu duschen, heißes Wasser in die Badewanne eingelassen. Und dann hatten wir natürlich auch unseren Spaß mit der Toilette, die natürlich, dafür ist Japan ja berühmt, sehr viel zum Ausprobieren hergibt. Zum Beispiel eine beheizte Klobrille. Ja, wir haben schon sehr oft in diesem Podcast von Toiletten geredet. Und das wird auch nochmal kommen, denn das Thema Klos in Japan müssen wir zu gegebener Zeit nochmal ein wenig detaillierter besprechen.
Dann mussten wir abends natürlich auch noch was essen. Im Hotelrestaurant, da gab es ab 18 Uhr ein Buffet, ein Abendessen-Buffet für 30 Euro pro Person. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu zweit auf dieser Tour schon mal für 60 Euro essen waren. Ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Aber in diesem Fall konnten wir uns das ohne besonders langes Nachdenken mal gönnen, denn natürlich muss uns Air New Zealand nicht nur eine Unterkunft zahlen, sondern auch Verpflegung. 45 Euro pro Person pro Tag haben sie uns versprochen und auch nach dem schnellen Mittagessen, das wir uns früher am Tag noch bei Subway am Flughafen geholt hatten, ist von diesem Betrag auf jeden Fall noch genug fürs Buffet hier im Hotel übrig gewesen. Und ehrlich gesagt, nachdem wir das Buffet dann gesehen hatten, würde ich fast sagen, dass die 30 Euro eigentlich noch einigermaßen preiswert waren. Es gab unter anderem, also wir haben jetzt hier nur Zeit für eine unvollständige Aufzählung, Croissants und anderes Frühstücksgebäck wie Brötchen oder Kuchen.
Natürlich auch die zugehörigen Aufstriche.
Es gab eine umfangreiche Salatbar mit 5 verschiedenen Dressings und als Toppings Croutons, Kürbiskerne und getrocknete Baconstückchen.
Dann gab es noch sehr locker flockig aufgeschlagene Kürbismousse in kleinen Schälchen.
Es gab so eine Art Sushi aus Reis, Lachs und Kaviar, allerdings im Schälchen.
Dann noch diverse Steaks, die man sich frisch braten lassen konnte, von den Köchen, die mit riesiger Mütze da auch rumstanden.
Es gab frische Miso-Ramen und Mapo-Tofu.
Dann als Hauptgerichte ansonsten vor allem diverse Spezialitäten aus Hokkaido, zum Beispiel gekochtes saisonales Gemüse mit Käsesoße oder Kartoffelecken mit Schweinebraten und schwarzer Sesamsoße und dann noch 3-4 andere Hauptgerichte.
Außerdem gab es natürlich auch heiße und kalte Getränke, so viel man wollte.
Aber das Beste waren natürlich die Desserts.
Es gab sowohl eine Softeismaschine als auch eine Pfannkuchenmaschine, die auf Knopfdruck frische Pfannkuchen machte. Und dazu konnte man dann aus Ahornsirup, Mango, Erdbeer oder Blaubeersoße wählen, wenn man die Pfannkuchen noch etwas verfeinern wollte.
Dann bestimmt 10 verschiedene Torten, also richtig gut gemachte Sahnetorten, verschiedene Fruchtmuse und andere Konditoreiprodukte.
Und eine große Obstauswahl und passend dazu auch ein Schokoladenbrunnen, der unaufhörlich flüssige weiße Erdbeerschokolade lieferte, unter die man dann die Obststückchen halten konnte, um sie ja mit Schokolade zu ummanteln.
War also ein absolutes Festmahl und spätestens jetzt waren wir natürlich Air New Zealand nicht mehr besonders böse für ihre Unzuverlässigkeit, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, man kann auch sagen, es hätte uns eigentlich nichts Besseres passieren können. Und natürlich hatten wir auch darauf geachtet, dass diese Buchungsoption für 108 Euro pro Nacht auch Frühstück enthält. Und das Frühstücksbuffet am nächsten Morgen, das war natürlich genauso standesgemäß, sage ich mal, wie das Abendessen am Abend zuvor. Also auch da haben wir uns nochmal die Bäuche mit allerhand Leckereien vollschlagen können.
Ja, so ging es uns schon ganz gut, da schon am Flughafen Narita noch oder in dessen Nähe, als wir angekommen sind. Tokio hat ja zwei verschiedene Flughäfen, die unter eben dem Namen Narita, aber auch einen namens Haneda bekannt sind. Der Flughafen Tokio Haneda, der liegt nur wenig südlich des Stadtzentrums auf einer Insel in der Bucht von Tokio. Air New Zealand fliegt allerdings eben nur Tokio Narita an und der liegt rund 60 Kilometer Luftlinie nordöstlich vom Zentrum von Tokio. Und es ist auch bei einer Stadt von der Größe Tokios deutlich außerhalb des städtisch besiedelten Gebiets, da der Flughafen also nordöstlich von Tokio liegt und wir aber geplant haben, in Richtung Korea zu fahren, also nach Südwesten, lag Tokio vom Flughafen Narita aus genau auf unserem Weg. Die Strecke entlang der Route, die wir dann vom Flughafen zum Stadtzentrum von Tokio geplant hatten, die war ungefähr doppelt so lang wie die Luftlinie, also 120 Kilometer. Da hatten wir ursprünglich konservative 3 Tage dafür eingeplant und entsprechend unsere Unterkunft in Tokio gebucht. Und dadurch, dass wir jetzt eben früher in Japan gelandet sind, hatten wir nach der Nacht im Flughafenhotel sogar 4 Tage Zeit. Wir waren also gezwungen, es sehr entspannt angehen zu lassen, auch weil sich unsere Unterkunft in Tokio nicht mehr umbuchen ließ.
Nachdem wir dann also im Flughafenhotel morgens noch die Zeit bis zum spätestmöglichen Checkout-Zeitpunkt um 11 Uhr vor allem am Frühstücksbuffet totgeschlagen hatten, standen wir dann also mit bepackten Rädern vor dem Eingangsportal des Hotels, waren dick eingepackt in lange Unterwäsche und Daunenjacken und mit Handschuhen und Mützen. Und es war schon auch kalt, aber der Regen war vorbei, die Sonne hat geschienen. Und dann begann noch 500 Meter vom Hotel entfernt bereits eine Art Radweg an einem Kanal entlang. Und als wir da dann entlang geradelt sind, da haben sich alle Glückshormone Bahn gebrochen. Also diese kalte, frische Winterluft im Gesicht bei gleichzeitig blauem Himmel und den wärmenden Sonnenstrahlen, das war einfach echt eine riesige Wonne und für uns halt auch eine lang vergessene Wonne. Also wann hatten wir denn das zuletzt? Weiß ich nicht, vielleicht in Usbekistan vor 2 Jahren? Also es hat sich halt nach Frühling in seinem frühesten Stadium angefühlt. Auch in Neuseeland noch, aber war definitiv in den vielen, vielen Monaten zuvor, da war die Sonne halt immer irgendwas gewesen, vor dem man sich eher in Acht nehmen musste. Also ich meine, natürlich war Sonnenschein immer besser als Regen, aber die Sonne hat halt schon auch oft genug unangenehm gebrannt und für Pausen musste man halt doch immer irgendwie gucken, dass man schützenden Schatten findet. Und da war es jetzt einfach echt so herrlich, wenn man die Sonne einfach wieder uneingeschränkt begrüßen und genießen konnte. Außerdem war es zauberhaft still. Also es lag zwar kein Schnee, aber es machte den Eindruck, als würde jedes Geräusch von unsichtbarem Schnee gedämpft werden. Die Pflanzen am Wegesrand, die waren vom Winter gezeichnet, also die Bäume, die trugen kein Laub und das Gras am Wegesrand war braun, es war nicht grün. Ebenso war auch das kleine Bambuswäldchen braun, das am rechten Wegesrand so schön von der Sonne angestrahlt wurde. Und durch diese ruhige, frische, von der Sonne bestrahlte Winterlandschaft in einem neuen, fremden Land durchzuradeln und dabei auch den ganzen Stress des Fluges und so hinter sich zu lassen, das hat sich in dem Moment einfach wie die ultimative Freiheit und Glückseligkeit angefühlt.
Ja, wir sind da zuerst durch eine Landschaft geradelt aus niedrigen Hügeln, auf denen noch so ein Rest Wald wuchs. Und zwischen den Hügeln wurden dann die Bäche und kleinen Flüsse begradigt, die Böden der Täler neben den Flüsschen geebnet, um viele kleine, flache Felder anzulegen, die um diese Jahreszeit natürlich aber braun und unbestellt daliegen. Und zwischen den Feldern und dem Waldrand, der gleichzeitig so ein bisschen immer den Beginn des Hügelhangs markiert hat, da drängten sich dann die Wohnhäuser kleiner Dörfer. Und viele der Häuschen da in den Dörfern, die hatten ja so schöne, markante, kunstvolle Ziegel, gerade entlang der Grate und Firste, die uns so ein bisschen an die Ziegel von chinesischen Dächern erinnert haben, aber doch auch noch ein bisschen anders waren. Auffallend war auch, dass die meisten Häuschen zweistöckig waren, dass das Obergeschoss aber eine deutlich kleinere Grundfläche wie das Erdgeschoss hatte, sodass man manchmal fast an ein Türmchen erinnert wurde. Also es gab ganz viele verschiedene kleine Ziegeldächlein über dem Erdgeschoss und dann nochmal ein großes Ziegeldach auf dem zweiten Stock quasi. Die Grundstücke bzw. Gärten um die Häuser herum waren eher klein, aber vor allem natürlich im Kontrast zu Australien und Neuseeland, aber selbst im Vergleich zu Deutschland wahrscheinlich ein bisschen klein. Trotzdem hat sich aber vor den meisten Häusern in diesem Dorf, Vorstadtgegend noch Platz für eine Reihe kunstvoller, so 2 bis 3 Meter hoher Bonsais oder Bonsai-artige Bäume, weiß nicht, ob man das noch als Bonsais bezeichnen kann, gefunden. Ja, insgesamt hat es uns hier aber von der Landschaft und Siedlungsstruktur durchaus ein bisschen an Deutschland erinnert, so außerhalb der großen Städte im Vorstadtland. Durchaus ähnlich mit den begradigten Flüssen, bisschen Landwirtschaft hier und da und dann so kleine Wäldchen und Dörfer dazwischen.
Auch in ganz praktischer Hinsicht sind wir dann schnell ein paar Sorgen losgeworden, die man oftmals so hat, wenn man in ein neues Land kommt. Also schon am Flughafen hat man einen Family Mart, das ist so ein kleiner Laden, also so ein Konkurrent von 7-Eleven, also so ein bisschen so ein besserer Kiosk. Als Oberbegriff nennt man diese kleinen Läden, Family Mart, der 7-Eleven, den es ja auch gibt, und den Lawson und so weiter, nennt man ja als Oberbegriff Konbini. Jedenfalls dort konnte man problemlos am Flughafen schon eine japanische SIM-Karte kaufen. Im Hotel gab es dann unten auch so einen kleinen Souvenirshop drin, bei dem man auch günstige, kleine, simple Steckdosenadapter kaufen konnte, denn die Japaner haben mal wieder eigene Steckdosen, also es sind tatsächlich die gleichen wie in den USA, aber dafür waren wir jetzt natürlich nicht vorbereitet. Jedenfalls sind sie inkompatibel zu unseren europäischen Steckern und auch zu unserem australisch-neuseeländischen Adapter, das heißt, wir haben einen neuen Steckdosenadapter gebraucht. Und als uns dann dieser kleine Kanal, an dem wir da lang geradelt sind, dann durch das Städtchen namens Narita führte, nachdem der Flughafen benannt ist, konnten wir dort relativ schnell und ohne Probleme Geld abheben. Wir haben Benzin für unseren Campingkocher tanken können und wir haben auch in einem größeren Supermarkt einkaufen können. Und wie das so lief, das habe ich vor dem Supermarkt im kleinen Einspieler erzählt. So, nachdem Belinda gerade eben schon einkaufen war, bin ich jetzt auch nochmal kurz einkaufen gegangen, um noch ein paar mehr Sachen einzukaufen, damit wir vielleicht uns offen halten können, morgen einen Ruhetag zu machen. Haben wir dann spontan entschieden. Hast du auch dieses Handy benutzt, was man da am Anfang nehmen konnte und dann in die Handyhalterung vom Einkaufswagen machen konnte?
Ach so, also nicht mein eigenes Handy, sondern da gibt's Handys.
Ja, beim Reingehen war da so eine Kiste mit ganz vielen, so eine Art Handy, Smartphone halt. Und dann hatte man am Einkaufswagen auch eine Handyhalterung und mit diesem speziellen Handy konnte man dann quasi schon beim Einkaufen, immer wenn man was in den Einkaufskorb gelegt hat, den Barcode scannen und hatte dann immer quasi übersichtlich, ja, was man gerade halt so gekauft hat, wird auf dem Handy angezeigt, auch was es kostet, wird dann auch immer ausgerechnet. Und beim Bezahlen dann gibt es halt verschiedene Checkouts. Es gibt Self-Checkouts, die waren ja auch in Australien. Und ich weiß gar nicht, bin ich mal gespannt, ob das in Deutschland mittlerweile auch am Kommen ist. Als wir aus Deutschland losgefahren sind, gab es beim Aldi oder so normalerweise keine Self-Checkouts. Aber in Australien gab es das halt, war das total üblich, im Woolworths und auch im Aldi dort. Und auch in Neuseeland und hier jetzt eben auch. Aber wenn man mit diesem Handy da durch ist, gibt es halt nochmal spezielle Self-Checkouts. Und da kannst du dann halt, wenn du fertig bist, auf dem Handy sagen, so, ich bin fertig, würde jetzt gerne zahlen. Dann wird dir ein QR-Code angezeigt, den hältst du dann dort entsprechend ans Gerät. Und dann musst du nicht dort beim Self-Checkout nochmal alles scannen, sondern dann einfach nur noch mit der Karte bezahlen und dann das Handy wieder abgeben. Du musst dann irgendwie, wenn du aus dem Bereich rausgehst, auch nochmal den QR-Code scannen, dass du jetzt alles bezahlt hast und dann legst du das Handy dann wieder rein. und dann hast du alles bezahlt. Da musst du nicht nochmal quasi jedes einzelne Item in die Hand nehmen. Ist eigentlich ganz cool. Und ich habe es natürlich am Anfang nicht so ganz gerafft und so, zu welchem Checkout-Counter ich jetzt gehen muss und wo ich überall meinen QR-Code scannen muss und so. Aber die Leute waren, das Personal war super nett, konnte auch so irgendwie zumindest so ein paar Brocken Englisch und war total süß, hat mir da alles genau erklärt, wie ich das genau machen muss und so. Witzig. Das heißt, du bist dann an den normalen Self-Checkout-Counter, wo du nochmal alles einzeln durchgescannt hast?
Ja, genau, so wie in Neuseeland und Australien auch. Nach dem Einkauf haben wir uns in einem Restaurant fürs Mittagessen ins Warme gesetzt und zu zweit für 15 Euro Reis mit japanischem Curry, sogenanntem Kare, Gemüse und paniertem Schweinefleisch gegessen. Und das ist jetzt kein japanisch-österreichisches Fusion-Restaurant gewesen. Dieses panierte Schnitzel, sogenanntes Tonkatsu, ist heute fester Bestandteil der japanischen Küche. Wobei die japanischen Köche das durchaus wohl nicht selbst erfunden, sondern im späten 19. Jahrhundert von der europäischen Küche abgeschaut haben. Auch die zugehörige Currysauce, Kare, hat übrigens keine jahrhundertealte japanische Tradition, ist heute aber eins der beliebtesten Alltagsgerichte der Japaner. Dieses Essen war dann übrigens auch unser letztes vor der planmäßigen Ankunft unseres ursprünglich gebuchten Fluges und damit auch das letzte, das wir Air New Zealand mit auf die Rechnung schreiben konnten.
Neben den idyllischen Dörfern ist uns aber auch dann relativ bald noch was aufgefallen, nämlich, dass Japan doch ziemlich industrialisiert wirkte. Also auch hier wieder viel mehr als Neuseeland und auch mehr als Australien eigentlich. Mehr als alles in Südostasien natürlich sowieso. Also wir haben immer wieder Fabriken gesehen. Auf den Überlandstraßen herrschte auch relativ viel Verkehr. Vor allem waren auch relativ viele LKW unterwegs. Zum Glück war jetzt das Straßennetz da so dicht, dass wir diese Überlandstraßen bisher eigentlich nur aus der Ferne von unseren kleinen Feldwegen oder Radwegen aus beobachten konnten und uns da nicht mit dem ganzen Verkehr auf die immer noch relativ schmalen Überlandstraßen da zwängen mussten. Insofern war das jetzt trotz des allgemeinen relativ hohen Verkehrsaufkommens mit dem Fahrrad da eigentlich absolut entspannt. Einfach halt, weil es noch mehr Straßen als Verkehr gab. Und komischerweise wirkte auch dieser Verkehr nicht mal irgendwie besonders laut. Also die Autos in der Ferne, die schienen sich wie von Geisterhand über den Asphalt zu bewegen, ohne sonderlichen Lärm.
Ein Großteil der Strecke von Narita nach Tokio sind wir dann oben auf den hohen Dämmen entlang von begradigten Flüssen lang gefahren. Erst am Fluss Tone, später am Edo. Da war oben auf dem Damm so ein asphaltierter Rad- und Fußweg, der auch durchaus rege von den Japanern benutzt wurde. Also von Rennradfahren und Leuten auf Cityrädern gleichermaßen zum Beispiel. Überhaupt wird in Japan auffällig viel Fahrrad gefahren. Außerdem waren viele Läufer unterwegs und Spaziergänger, die nicht selten einen japanischen Shiba-Hund an der Leine geführt haben. Das ist diese Rasse, die von dem Dodge-Meme bekannt ist. Zur Rechten war dann immer das breite Flussbett, wobei zwischen Damm und Fluss immer noch recht viel Platz war, der auch durchaus für Freizeitaktivitäten genutzt wurde. Also zum einen scheinen ferngesteuerte Modellbauflugzeuge ein echtes Ding in Japan zu sein. Also so richtig große, 1 Meter lange waren das dann, die sie da gestartet haben und irgendwelche Loopings mitgeflogen haben. Aber ansonsten hat sich zwischen Damm und Fluss vor allem ein Sportplatz an den nächsten gereiht. Ab und zu wurde von allen Altersklassen Vereinsfußball gespielt. Aber Freiluftsportart Nummer 1 scheint hier nicht Fußball zu sein, sondern, und das war uns vorher nicht bewusst, dass das in Japan so groß ist, hat uns auch ein bisschen überrascht, Baseball. Auf der anderen linken Seite des Damms verschwanden dann nach und nach die Felder und aus den Dörfern wurden langsam Städte. Aus den Einfamilienhäusern mit Bonsais im Vorgarten wurden größere Wohnblöcke und je näher wir Tokio kamen, desto mehr wuchsen die einzelnen Städte dann zusammen zu einer einzigen zusammenhängenden, nie aufhörlichen Stadt. Und all das konnten wir dann von unserer erhöhten Position auf dem Damm, auf dem wir entspannt durch die Sonne radelten, wunderbar beobachten.
Das Einzige, was in unseren ersten Tagen in Japan nicht hundertprozentig reibungslos und entspannt, wie geplant, geklappt hat, war die Sache mit den japanischen Zeltplätzen. Also da wir jetzt halt 4 Tage für die 120 Kilometer vom Flughafenhotel bis zum Zentrum Tokios Zeit hatten, mussten wir da entsprechend auch noch 3-mal übernachten. Zwar muss man wohl in Japan nicht diese neuseeländischen hohen Strafen fürs Wildzelten befürchten, aber so richtig gerne gesehen oder gar üblich unter Japanern ist das Wildzelten wohl, soweit wir gehört haben, schon nicht unbedingt. Aber dafür gibt es erstaunlich viele günstige, manchmal auch völlig kostenlose, kommunale Campingplätze. Und so einen haben wir dann auch für unsere zweite Nacht in Japan angesteuert, also für die erste Nacht nach dem Flughafenhotel. Da sollte der Zeltplatz 200 Yen pro Person kosten. Das wäre kaum mehr als 1 Euro pro Person. Und als wir da dann am späten Nachmittag angekommen sind, dann war da auch noch Personal da beim Campingplatz. Aber die haben uns gesagt, naja, also da könnt ihr jetzt heute nicht übernachten, denn das geht nur, wenn irgendjemand für diese Nacht vorab reserviert hat. Also nur dann hat der Platz auch für Camper geöffnet. Da sich jetzt aber für diese Nacht, an der wir da waren, niemand vorab angekündigt hatte und auch wir da nicht vorab reserviert hatten, kann da jetzt halt auch keiner spontan kommen und übernachten. Den Sinn dahinter haben wir nicht so ganz verstanden, weil Personal war ja da, die hätten uns da ja einfach nur das Zelt aufstellen lassen müssen, vielleicht das Klo noch aufschließen, keine Ahnung, aber was weiß ich, vielleicht hatten sie keinen Schlüssel und der Typ, der den Schlüssel hatte, wenn der nicht 3 Tage vorher Bescheid weiß, dann kann der halt so spontan nicht kommen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, die Frau an der Rezeption war super freundlich und so, aber hat halt auch gesagt, das wird nichts. Also, dass man da mal irgendwie kurz eine Ausnahme von der Regel macht oder so, das ist in Japan offensichtlich nicht drin. War jetzt für uns aber auch kein übermäßig großes Problem. Dann sind wir halt einfach noch einen Kilometer weitergefahren und haben uns da auf irgendein verlassenes und vom Wald relativ gut verstecktes Feld gestellt mit unserem Zelt und haben uns die 2 Euro für den Campingplatz halt gespart.
Da standen wir dann auch so ein bisschen unter Kiefern, die direkt neben dem Feld standen und deren Äste so ein bisschen über das Feld reingeragt haben. Und dadurch hatten wir auch weder Tau noch Frost am Zelt. Laut Wetter-App ist es nämlich bis auf -1 Grad in der Nacht runtergegangen. Und auch wenn das für uns auf jeden Fall sehr ungewohnt kalt war, sind wir damit eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Zumal der Platz auch so gut versteckt war, dass wir am nächsten Morgen noch in den Schlafsäcken liegen bleiben konnten, bis die Sonne aufs Zelt schien und es schön angewärmt hat. Das war dann bei der darauffolgenden Nacht nicht mehr der Fall, leider. Da haben wir halbwegs versteckt zwischen und unter großen Büschen am Rande so einer Parkwiese bzw. Sportplatz inmitten der Stadt Kashiwa gezeltet. Das Zelt hatten wir abends nach Sonnenuntergang aufgebaut, also wo es schon dunkel war und keiner mehr da war. Aber haben dann morgens den Wecker auf 6 Uhr gestellt, um da wieder weg zu sein, bevor es richtig hell ist und die ersten Läufer oder Frühmorgen-Sportler vorbeikommen. 6 Uhr klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen früh für unsere letzten Verhältnisse, weiß ich nicht. Allerdings geht halt auch die Sonne schon vor 17.30 Uhr unter, sodass wir halt spätestens um 19 Uhr in unseren Schlafsäcken lagen, weil bei der Kälte möchte man schließlich abends nicht noch lange draußen rumsitzen. Und das relativiert das frühe Aufstehen natürlich, weil es bedeutet, dass der Wecker 11 Stunden klingelt, nachdem man ins Bett gegangen ist quasi. Dank der Büsche blieb unser Zelt auch in dieser Nacht trocken. Aber dadurch, dass wir so früh aufgestanden waren, sind wir dieses Mal mit den Rädern über den vom Frost noch weiß bedeckten Rasen vor den Büschen gefahren. Und kurz nachdem wir aufgebrochen waren, stieg dann die Sonne über die Dachkanten und Bäume von Kashiwa. Und wir haben uns gleich einen Frühstücksplatz in der Sonne gesucht.
Ja, am Körper war uns da eigentlich auch relativ warm. Mit Daunenjacke und so weiter war das nicht so ein großes Problem. Aber wie immer ist natürlich das größte Problem kalte Hände und Füße. Aber auch da hatten wir so ein bisschen vorgesorgt. Denn wir hatten jetzt hier, wenn wir gezeltet haben in Japan bisher, immer am Abend zuvor mit unserem Campingkocher noch Wasser heiß aufgekocht. Und dann über Nacht in der Thermosflasche heiß gehalten quasi und dadurch hatten wir halt morgens nicht nur ein warmes Frühstück aus Haferflocken, Walnusskernen und Apfelschnitzen mit heißem Wasser, sondern wir hatten vor allem auch eine Heizung für unsere Hände und Füße. Also wir haben einfach so ein kleines bisschen heißes Wasser in unsere normalen Alu-Trinkflaschen umgefüllt, also die nicht Thermosflaschen sind, und dann konnten wir uns daran halt wirklich wunderbar unsere Hände und Füße aufwärmen. Also das war wirklich richtig hilfreich. Wir werden definitiv auch weiterhin zusehen, dass wir vor kalten Nächten immer heißes Wasser vorbereiten, weil das wirklich wahnsinnig angenehm ist, wenn man dann diese durchgefrorenen Hände hat vom Zelt abbauen und so, was man vielleicht teilweise auch besser ohne Handschuhe macht. Und ja, weiß ich nicht, dann die ersten Kilometer gefahren ist und dann kann man seine gefrorenen Hände an dieser heißen Aluflasche aufwärmen und dann normalerweise hält es dann auch warm. Also normalerweise frieren sie dann auch nicht unbedingt wieder ein, zumindest wenn man dann weiterfährt und die dicken Handschuhe drüber zieht. Also das war wirklich ein echter Game Changer.
Für die letzte Zeltnacht vor Tokio wollten wir es nochmal mit einem offiziellen Zeltplatz probieren. Und dafür sind wir auch extra von unserem Flussdamm runter und dann 8 Kilometer weit senkrecht dazu gefahren, was wir am nächsten Tag wieder zurückfahren mussten. Wieder war da dann ein Mitarbeiter vom Zeltplatz da. Dieses Mal gab es sogar andere Gäste, die da gezeltet haben, aber lang nicht so viel, dass der Zeltplatz voll belegt gewesen wäre. Aber der Typ sagt uns, beziehungsweise er zeigt uns einen Zettel, wo die englische Übersetzung und irgendwas auf Japanisch aussteht, ohne Reservierung eine Woche im Voraus beim Rathaus der Gemeinde kann man da gar nichts machen, also soll man bitte wieder gehen. Und das, obwohl der Zeltplatz sogar kostenlos ist. Anstatt also unser Zelt auf einen freien Platz auf dem kostenlosen Campingplatz aufzubauen, haben wir uns keine 300 Meter davon entfernt in einen anderen Teil des kleinen Wäldchens geschlichen und dort unser Zelt aufgebaut. Für uns hat es letztendlich keinen großen Unterschied gemacht, aber der Gemeinde kann es eigentlich wahrscheinlich nicht lieber sein, dass wir hier stehen, als auf dem Zeltplatz, den sie dafür extra eingerichtet haben. Naja. Schauen wir mal, ob wir eines Tages noch einen Zeltplatz in Japan finden, der uns dort auch zelten lässt.
Alles in allem würde ich sagen, dass von den 120 Kilometern ungefähr, die wir vom Flughafen bis ins Zentrum von Tokio geradelt waren, so ungefähr die ersten 60 Kilometer relativ dicht besiedeltes Land waren, aber halt immer noch Land, wo es auch noch Felder und Wäldchen gab, die die verschiedenen Dörfer und Städte voneinander abgegrenzt haben. Und dann ungefähr die zweiten, also die letzten 60 Kilometer, das war dann eine wirklich echte Stadteinfahrt. Da gab es dann quasi keine Landwirtschaft mehr und die Vorstädte, beziehungsweise dann eben irgendwann die Stadtviertel, gingen nahtlos ineinander über. Von der formalen Stadtgrenze der Präfektur Tokio bis ins Zentrum waren es entlang unserer Route noch rund 32 Kilometer. Und das meiste von unserer Stadteinfahrt konnten wir eigentlich auf Radwegen fahren. Also die waren jetzt nicht irgendwie besonders speziell, schön oder spektakulär oder so angelegt, sondern führten halt normalerweise einfach direkt an Straßen entlang. Aber trotzdem, es waren immerhin noch Radwege. Und daher war eigentlich die Einfahrt nach Tokio wirklich völlig entspannt für eine Stadt von dieser Größe. Das war völlig fein.
Die Unterkünfte in Tokio selbst sind allerdings sehr teuer. Wir haben uns dann ein Zimmer im Tokio Central Youth Hostel für 50 Euro pro Nacht gegönnt. Trotz des Preises hat es allerdings kein eigenes Bad, aber wir hatten ein Privatzimmer, keinen Schlafsaal. Es war sehr sauber. Es kann natürlich auch überall in Japan so sein, haben wir noch nicht so viel Erfahrung mit.
Jemand hat mir gesagt, dass sehr günstig in Tokio sonst gerne auch mal Bedbugs bedeutet, also Bettwanzen.
Gut, die hatten wir zum Glück nicht. Das Zimmer war auch relativ geräumig und gab genug Platz und wir durften sogar die Fahrräder mit ins Zimmer nehmen, beziehungsweise auf eine Unterlegplane auf den Teppichboden des Zimmers stellen. Und das Beste allerdings an dem Zimmer ist vermutlich die Aussicht, weil aus dem Fenster unseres Zimmers im 18. Stockwerk hat man eine richtig schöne Aussicht über Tokio, die Stadt, die sich da einfach mit ihren Wolkenkratzern bis in die Ferne zieht, quasi. Bei gutem Wetter hat man auch so ein bisschen die Hügel und Berge hinten dran gesehen.
Ja, man muss nämlich schon auch dazu sagen, dass die meisten Häuser hier halt vor uns keine 18 Stockwerke haben, sondern deutlich weniger, vielleicht 10 oder so. Das heißt, man sieht wirklich ein Meer aus Häusern und die Sicht wird auch nicht blockiert von direkt dem nächsten Wolkenkratzer nebendran. Also das ist wirklich grandios. Die Fenster sind auch relativ groß hier im Zimmer, fast schon Panoramascheiben, wenn ich es ein bisschen übertreibe vielleicht. Also das ist wirklich, man thront hier wirklich über der Stadt. Das ist wirklich der absolute Hammer, ja. Also verglichen mit dem, was man für andere Unterkünfte so in Tokio zahlt, würde ich sagen, dass das hier schon ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist.
Wenn man halt kein eigenes Bad braucht. Aber die Gemeinschaftsbäder sind auch ganz spannend hier. Also es gibt zwar private Duschen, aber es gibt vor allem jeweils ein Gemeinschafts- Waschraumbad für jeweils Männer und Frauen.
Ja, das war eigentlich ganz interessant. Das ist wahrscheinlich eher so das Traditionelle, wie man das halt so auf Japanisch machen würde. Ein Raum und dann hat man an der Wand entlang quasi so Nischen, die so durch, ja, so Sichtschutzbretter, ähnlich wie bei Pissoirs, die ja teilweise auch so durch halbhohe Bretter voneinander abgetrennt sind. So war das da auch. Und in diesen kleinen Nischen hatte dann halt jeder quasi eine Duschbrause, eine Duschgarnitur, allerdings so auf Kniehöhe angebracht und davor stand ein Schemel und zwar auch ein Spiegel an der Wand. Das heißt, man saß dann eigentlich so nebeneinander mit den anderen Leuten, die gleichzeitig duschen im Prinzip, auf seinem Schemel, hat die Wand angeschaut und da dann im Sitzen mehr oder weniger geduscht oder hat den Spiegel angeschaut und konnte sich dann selbst beim Duschen auch beobachten. Ich denke, so ist das im Prinzip gedacht, wobei ich auch zugeben muss, dass als ich da war, eigentlich nur einmal noch eine andere Person da war. Also im Prinzip hatte ich da auch meine Privatsphäre überwiegend, weil es nicht so ein großes Problem. Und dann genau, dann gab es noch eine Mischung aus Pool und Badewanne, also irgendwas zwischen Pool und Badewanne, wo man sich nochmal in richtig heißes Wasser dann reinsetzen konnte zum Entspannen. Und von dort aus hatte man dann nochmal in die andere Richtung, wie bei unserem Zimmer, auch eine Aussicht durch eine große Glasscheibe über die Stadt von Tokio aus dem Pool raus. Also das war echt ganz cool, ja. Und ich weiß es nicht genau, aber ich stelle es mir so vor, dass es wahrscheinlich früher als dieses Hostel, was wahrscheinlich schon ein bisschen älter ist, so wie es wirkt, eingerichtet wurde, wahrscheinlich nur diese Gemeinschaftsbäder gab und sie dann irgendwann gedacht haben, ja, für die ganzen westlichen Leute, die das nicht so gewohnt sind, mit anderen Leuten zusammen zu duschen vielleicht, es sei denn, sie waren irgendwie im Sportverein, da macht man das ja eigentlich auch in Deutschland, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie dann wahrscheinlich noch nachgerüstet, die Privatduschen dann irgendwo, die sind nämlich auch irgendwo ganz anders, so draußen, komisch. Ja, aber man kann auch privat duschen, wenn man keine anderen Leute des gleichen Geschlechts nackt sehen möchte.
Ja, und wo wir jetzt schon mal hier sind, haben wir uns dann auch gleich mal 4 Tage lang in dieses Hostel eingebucht, um einfach mal ein paar Tage zu haben, um wieder in einem Privatzimmer, weiß ich nicht, ein bisschen ausruhen zu können und natürlich auch genug Zeit zu haben, um die Stadt anzuschauen.
Ja, was kann man so anschauen in Tokio? Was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr an Tokio denkt? Vielleicht ist es die Shibuya Crossing, also diese Kreuzung, wo die ganzen Leute nicht nur quasi an den 4 Kanten des Kreuzungsvierecks, sondern auch diagonal quer über die Kreuzung drüber laufen, wenn denn die Ampel grün wird und die wird dann grün und dann laufen alle gleichzeitig über die Straße. Und das war tatsächlich auch das, was bei uns ganz oben oder als erstes jedenfalls chronologisch in der Liste stand, was wir als erstes angeschaut haben. Also sind wir mit dem Zug, also mit der S-Bahn quasi, in das Stadtviertel Shibuya gefahren von unserem Hostel aus und haben uns diese Kreuzung angeschaut, die dann letztlich, naja, es ist halt eine Kreuzung, wo Leute auch diagonal über die Straße gehen. Ich habe es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt, muss ich sagen.
Ja, es soll ja die meistbenutzte Kreuzung der Erde sein quasi, also vom Anzahl an Menschen pro, weiß ich nicht, pro Ampelschaltung oder pro Zeit. Aber vielleicht waren wir einfach zur falschen Zeit vormittags da. Man musste eher abends kommen, nach Feierabend oder so. Aber war jetzt gar nicht so viel los. Also war schon alles voll auf der Kreuzung, als dann die Ampel grün wurde. Aber jetzt nicht so vollgestopft, dass nirgends mehr Platz gewesen wäre oder so.
Es ist ja auch nicht die einzige Kreuzung in dieser Art, ne? Später haben wir dann ein bisschen weiter nördlich im Stadtviertel Shinjuku auch noch solche Kreuzungen gehabt, wo quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Auto fahren darf und nur Fußgänger drüber gehen und dann auch die Zebrastreifen eben diagonal über die Kreuzung gehen. Und da war mindestens genauso viel los. Und ich würde jedenfalls zumindest bei einer der Kreuzungen sagen, dass so mit den Gebäuden und den Leuchtreklamen und LCD-Bildschirmen und so weiter drumherum fast noch spektakulärer oder beeindruckender war als jetzt diese originale Shibuya-Kreuzung.
Ja, eben wie diese Times Square-mäßigen Plätze oder der, wie ist es, der Piccadilly Circus in London oder so mit diesen eben, ja, riesigen Fernseherschaltflächen. Und dann in Tokio ist natürlich dann immer so irgendwie wo ein Anime-Theme drauf, also japanische Comic Figuren quasi, die dann auf den Leinwänden sind. Ja, da merkt man dann schon, dass man in einer japanischen Stadt ist. Und auch spätestens, wenn man sich dann die Läden so drumherum um das Shibuya Crossing oder auch in anderen Stadtteilen anschaut, da ist alles irgendwie so Richtung Manga, Anime, themed. Also es gibt natürlich Läden, wo man einfach Mangas kaufen kann und sonst was. Es gibt auch einen Haufen so Arcade-Gaming-Läden, sag ich mal. Also sieht ein bisschen aus wie so ein Automaten-Casino von außen, weil überall diese Automaten drin steht, aber die Leute sitzen halt da und spielen dann halt da Videospiele. Das gibt's ganz viel. Und was es auch noch gibt, was dich sehr schockiert hat, vor allem, als du es gesehen hast, es gibt ganze Läden mit solchen Spielzeugkapselautomaten, also wo du halt ein paar Münzen, ich weiß gar nicht, wie teuer es gewesen wäre, reinwirfst in den Automaten und dann kriegst du so ein Bällchen raus, so wie so ein Pokéball-mäßiges Bällchen, wo dann irgendwas drin ist, eine kleine Figur von irgendeinem Anime-Charakter oder ein kleines Kuscheltier, alles Mögliche.
Also allen möglichen Scheiß, den ihr euch vorstellen könnt, allen möglichen Plastikscheiß, von Schlüsselanhänger zu irgendwie scheiß Plüschfigur zu Actionfigur zu was weiß, also wirklich alles. Alles, was man irgendwie in so ein kleines, beschissenes Plastikbällchen reinstopfen kann, konnte man dort im Prinzip kaufen. Und alles Sachen, wo man sich fragt, wer braucht sowas?
Und in dem einen Laden haben wir mal so grob nachgezählt, wie viele Regale gibt's, wie viele von diesen Automaten sind pro Regal angeordnet. Und dann kamen wir hochgerechnet auf etwa 3000 von diesen Spielzeugkapselautomaten in nur diesem einzigen Laden. Und das sind natürlich überall verschiedene Sachen, die man da dann rausbekommt.
3000 von diesen Scheißautomaten in einem einzigen Laden über 3 Stockwerke hinweg. Und dieser Laden hat nichts anderes als einfach nur Regale mit diesen Spielzeugkapselautomaten. Völlig absurd. Völlig absurd. Und dann gab es auch noch in der Nähe einen anderen Laden, der so ähnlich war, der aber keine Spielzeugkapselautomaten hatte, sondern nur Greifautomaten. Also ne, diese Dinger, wo man dann mit so einem Greifarm oben, den man so runterfahren lassen kann, um irgendwie ein Plüschtier oder so aufzusammeln. Und wenn man Glück hat, greift der Greifarm das Plüschtier auch und dann bekommt man es halt. Und wenn man Pech hat, hat man halt umsonst gezahlt. Und es gab so einen ganzen Laden, der über mehrere Etagen Hunderte von diesen Automaten hatte. Und die Leute standen davor und haben diese Automaten halt bedient und sind da ihr Geld losgeworden. Absurd. Ich finde die ja schon einzeln absurd in Deutschland, wenn man die irgendwo sieht. Ich glaube, ich habe sowas noch nie gemacht. Weil erstens ist da ja nichts drin, was ich haben will. Und zweitens kriege ich es normalerweise ja noch nicht mal, wenn ich mein Geld reingeschmissen habe. Und hier gibt es ganze Läden nur voll mit diesen Automaten. In groß und klein und allen möglichen Formen und allen möglichen verschiedenen Kuscheltieren. Hier. Wahnsinn. Und dann waren wir noch im Don Quixote. Das ist so eine Supermarktkette, glaube ich, oder? Das ist eine Kette in Japan. Und das ist wirklich die Hölle auf Erden. Das ist immerhin nicht ein Automatensupermarkt, wo man, also wenn man da irgendwo für Geld zahlt, dann kann man sich auch sicher sein, dass man das Kuscheltier bekommt. Aber es ist wirklich die absolute Reizüberflutung. Also es gibt alles auch irgendwie von, es gibt Lebensmittel da drin, aber es gibt auch Kuscheltiere und was weiß ich, USB-Sticks und keine Ahnung, alles, was man sich so vorstellen kann in so einem Gemischtwarenladen halt. Und die Regale sind super eng gestellt, alles ist knallbunt, überall dudelt Musik und überall blinken auch irgendwelche Lämpchen. Also die haben so Lichterketten in allen Farben aufgehängt, die dann so rumblinken die ganze Zeit. Und man drängt sich dann da durch diesen Laden und denkt sich nur, scheiße, wie komme ich hier jemals wieder raus? Es ist echt, echt absolut verrückt. Ich glaube, dort war das, wo ich das Foto vom Sockenregal gemacht habe. Es gab ein Sockenregal, weiß ich nicht, vielleicht 3x3 oder 2x3 Meter. Und jede Socke hat einen nur so angeschrien von ihrer Knallbuntheit. Also ich weiß nicht, wo die ganzen japanischen Geschäftsleute, die einfach nur schwarze Socken wollen, wo die ihre Socken kaufen, jedenfalls nicht im Don Quixote. Oder die tragen halt auch irgendwie Pikachu-Socken in Knallgelb und Pink. Muss ich mal drauf achten.
Ja, damit wäre schon mal ein Großteil der Eindrücke beschrieben. Wenn man durch Tokio so durchläuft einfach zum Shopping oder in den Straßen der bekanntesten Viertel. Man kann auch andere Dinge tun. Wer jetzt zum Beispiel in seinem Hotel- oder Hostelzimmer keine so wunderbare Aussicht hat wie wir, der kann auch zum Metropolitan Government Center gehen, um kostenlos eine Aussicht aus 200 Meter Höhe im 45. Stockwerk des Gebäudes zu haben. Es gibt zum Beispiel auch noch einen Sky Tower in Tokio, aber der kostet was. Aber hier im Metropolitan Government Center kann man da kostenlos einfach mit dem Aufzug hochfahren und dann rausschauen.
Wir sind ja auch am letzten Abend nochmal, also an unserem letzten Abend in Tokio, nochmal zu diesem Metropolitan Government Center Building gefahren mit der U-Bahn, mit der Metro und haben uns das dann nochmal bei Nacht angeschaut, weil das hat auch bis 23 Uhr nachts geöffnet, diese Aussichtsplattform da oben. Dann konnten wir uns Tokio nochmal bei Nacht anschauen, was natürlich auch ganz cool war. Und außerdem gibt es abends dann auch immer so eine Lichtshow, wo halt so eine Lichtshow an die Fassade projiziert wird. Haben wir uns dann auch noch 2, 3 von diesen Sequenzen angeschaut.
Neben der Aussicht ist aber auch für Leute, die sonst nicht so viel von Anime und sonst was Gaming und sonst was halten, doch auch noch was Historisches auch anzuschauen in Tokio natürlich. Aber bevor wir dazu kommen, macht es vielleicht Sinn, einen kleinen geschichtlichen Hintergrund, eine Übersicht zu Japan zu bekommen. Und dafür bist du zuständig.
Japan ist ja bis heute ein Kaiserreich, übrigens das letzte Land der Welt, also das einzige Land der ganzen Welt, das heute noch einen Kaiser hat. Der Kaisertitel wird im Japanischen Tenno genannt und der traditionellen Zählung zufolge ist der amtierende Kaiser Naruhito der 126. japanische Tenno. Dieser Zählung zufolge reicht das Kaiserreich bis zum ersten Tenno im Jahre 660 vor Christus zurück. Die ersten 15 bis 30 Kaiser, die sind aber nicht historisch belegt, sondern höchstwahrscheinlich Legenden. In den ersten Jahrhunderten nach Christus sind einige Königreiche auf den japanischen Inseln belegt, vor allem auch aus chinesischen Quellen. Und die ersten historisch belegten Tennos, die stammen dann so aus dem 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus. Das japanische Kaisertum war sicherlich stark vom chinesischen Kaisertum beeinflusst und hatte eine ähnliche Struktur, ein ähnliches Protokoll und so weiter. Auch kulturell und technologisch war das chinesische Kaiserreich immer der hegemoniale Taktgeber von ganz Ostasien und damit auch für Japan. Auf der anderen Seite ist Japan natürlich trotzdem nicht nur ein bloßer Abklatsch von China. Japan war seit jeher und durchgängig unabhängig, wurde nie von äußeren Mächten beherrscht. Auch das chinesische Kaiserreich hat nie auch nur versucht, Japan zu erobern. Erstens gab es in Japan nicht in besonderem Maße Rohstoffe zu holen und außerdem war halt Japan auch als bergige Insel einfach sehr schwer zu erobern. Zumal China militärisch schwerpunktmäßig immer eher ein Land als eine Seemacht war. Es gab nur 2 versuchte Invasionen durch die Mongolen im 13. Jahrhundert. Die hatten ja damals auch Korea und China unterworfen und in China die mongolische Yuan-Dynastie ausgerufen. Bei den Invasionsversuchen waren also schon auch viele chinesische Soldaten beteiligt, aber eben unter mongolischer Führung. Und diese beiden Invasionsversuche, also die einzigen, die Japan je erlebt hat, die sind auch gescheitert. Also es gelang den Mongolen nicht, Japan einzunehmen. Unter dem Tenno gab es natürlich auch in Japan sowas wie Adlige, zum Beispiel die sogenannten Daimyos. Das waren regionale Machthaber, ähnlich den europäischen Fürsten. Den Daimyos dienten Samurai-Krieger, die vielleicht grob mit Rittern zu vergleichen sind. Und dann gab es noch einen Shogun. Der Shogun war ursprünglich ein militärischer Feldherr, ähnlich wie ein Herzog. Also Herzog war in Europa ursprünglich auch ein Heerführer. Da kommt auch das Wort etymologisch her. Also das Heer in Herzog ist das gleiche Heer wie beim militärischen Heer. So ein Shogun, der wurde ursprünglich temporär vom Kaiser, also vom Tenno, ernannt, um einen bestimmten Krieg zu führen. Krieg wurde in Japan vor allem intern geführt, also zu der Zeit vor allem gegen japanische Völker im Norden des heutigen Japans, die damals halt noch nicht ins Kaiserreich integriert waren. Das ist dann erst so im 12. Jahrhundert gelungen, dass quasi alle japanischen Inseln auch ins Kaiserreich integriert wurden. Jedenfalls dafür wurden dann immer wieder Shogune ernannt als Heerführer. Nachdem dann aber ein gewisser Yoritomo im Jahre 1185 in einem Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Samurai-Clans zum mächtigsten Mann in Japan aufstieg, da entmachtete er de facto auch den Kaiser, also den Tenno, und er ließ sich vom Tenno zum Shogun auf Lebenszeit ausrufen. Das heißt, der Shogun-Titel, der wurde jetzt nunmehr nicht nur temporär für die Dauer eines bestimmten Krieges vom Tenno vergeben, sondern dieser Yoritomo hat den Tenno mehr oder weniger gezwungen, ihn zum Shogun auf Lebenszeit zu ernennen. Und nicht nur das, dazu sollte der Shogun-Titel fortan auch noch vererbt werden. Das heißt, damit war der Tenno halt komplett raus, denn er hat ja seinen Einfluss auf die Auswahl der Shogune aus der Hand gegeben. Fortan war halt Yoritomo Shogun und alle seine Nachkommen ebenfalls. Yoritomo, der baute als Shogun dann quasi eine Militärregierung auf, einen sogenannten Samurai-Staat oder auch als Shogunat bezeichnet. Dabei blieb die kaiserliche Herrschaftsstruktur formal bestehen. Das heißt, der Tenno war nach wie vor formal das Staatsoberhaupt. Und der Kaisertitel, der wurde auch über die Jahrhunderte einfach weiter fröhlich an die jeweiligen Thronfolger weitervererbt. Nur zu melden, politisch, hatte der Tenno halt quasi nichts mehr. Das lief dann alles nur noch über den Shogun. Und da der Shogun-Titel nun auch erblich war, gab es da dann halt auch eine entsprechende Shogun-Dynastie. Und wie das auch bei Kaiserdynastien, zum Beispiel in China, ja häufiger mal der Fall war, wechselte halt auch dieser Shogun-Titel dann nach Bürgerkriegen und so durchaus mal zwischen verschiedenen adligen Familien hin und her. Also dann hat man halt die Yoritomo-Dynastie und dessen beiden Söhne wurden auch noch Shogun, aber danach gab es einen Bürgerkrieg und dann hat sich halt eine andere adlige Familie diesen Shogun-Titel geschnappt und fortan das Land regiert. Und das lief rund 400 Jahre so, bis dann im Jahre 1600 ein gewisser Tokugawa aus einem neuerlichen Bürgerkrieg siegreich hervorging und dann das Shogunat übernahm. Aber Tokugawa machte jetzt ein bisschen was anders als die Shogune vor ihm. Er setzte einige umfassende Reformen durch. Also zunächst einmal verlegte er den Sitz des Shogunats von Kyoto nach Edo. Also Kyoto war seit Jahrhunderten der Sitz des Kaisers und bis jetzt Tokugawa an die Macht kam, war es auch der Sitz der Shogune. Aber Tokugawa, der wollte so viel Abstand zum Tenno wie möglich und deswegen verlegte er eben den Sitz des Shogunats von Kyoto nach Edo. Edo war damals ein unbedeutendes Fischerdorf, das sich dann aber allmählich zur Großstadt entwickelte und diese Großstadt, die heißt heute Tokio. Auch sonst tat Tokugawa alles, um seine Macht zu konsolidieren. Also alle regionalen Fürsten, also die Daimyos, die wurden gezwungen, ihre Familien nach Edo zu schicken. Also die Familien der Daimyos, die mussten fortan in Edo wohnen. Und damit waren sie quasi ein Pfand in der Hand des Shoguns. Also wenn ein Daimyo irgendwo auf dem Land einen Aufstand wagte, dann ging es halt seiner Frau und gegebenenfalls seinen Nachkommen, seinen Erben, an den Kragen und damit hatte man halt ein starkes Druckmittel gegenüber die ganzen Daimyos. Tokugawa hat dann auch alle Ausländer, vor allem die Spanier und die Portugiesen, des Landes verwiesen. Und das, obwohl Tokugawa seine Machtergreifung nicht zuletzt dadurch erreicht hatte, dass er den Wert portugiesischer Akebusen erkannt hatte und sie tausendfach hatte nachbauen lassen. Das sind so Gewehre im Prinzip. Zuvor hatten die Japaner halt in erster Linie Pfeil und Bogen, aber da Tokugawa eben die portugiesischen Akebusen benutzt hatte und hat nachbauen lassen und dann in seinem Heer verteilt hatte, hatte er eben diesen Bürgerkrieg gewonnen. Aber trotzdem, jetzt wo er selbst an der Macht war, da waren ihm diese den Pfeil und Bogen überlegenen Schusswaffen, diese Akebusen, nicht mehr wirklich geheuer und deswegen hat er angeordnet, dass alle Waffen in ganz Japan eingesammelt und zerstört wurden, nicht nur die Akebusen, aber insbesondere auch die Akebusen und nur noch die Samurai durften Waffen tragen und auch nur Schwerter. Außerdem hat Tokugawa das Christentum verboten, weil Missionare als Konfliktherd betrachtet wurden. Das heißt, die Missionare wurden natürlich auch des Landes verwiesen und wer von der japanischen Bevölkerung nicht bereit war, ein Bildnis von Jesus oder von Maria mit Füßen zu treten, der wurde kurzerhand hingerichtet. Außerdem hat Tokugawa den Außenhandel weitgehend verboten, wohl nicht zuletzt deshalb, weil in der Vergangenheit die Daimyos auf der südlichen Insel Kyushu der Zentralregierung häufig feindlich gesinnt waren und die besonders vom Außenhandel finanziell profitiert hatten. Also die wollte er so ein bisschen klein halten, indem er einfach komplett den Außenhandel einstellte, jedenfalls fast komplett. Also das hatte zur Folge, dass Japaner Japan nicht mehr verlassen durften. Ausländische Schiffe durften nicht mehr in Japan anlegen. Ausländer durften Japan nicht betreten. Und nur mit China fand noch ein begrenzter, kontrollierter Handel statt. Und eine Ausnahme waren auch noch die Holländer. Die durften eine kleine Handelsniederlassung unterhalten. Die Holländer, die waren protestantisch und die hatten keine missionarischen Ambitionen. Und deswegen hat man die noch geduldet. Diese ganzen Maßnahmen, die Tokugawa als Shogun nun implementierte, nachdem er da diesen Bürgerkrieg gewonnen hatte und nachdem er das Shogunat von Kyoto nach Edo verlegt hatte, die waren alle insofern erfolgreich, als sich die Tokugawa-Dynastie fast 270 Jahre lang an der Macht halten konnte, was für japanische Verhältnisse eine außergewöhnlich lange Zeit ist. Und es war auch insofern erfolgreich, als es in dieser Zeit kaum Kriege gab. Also es war eine ausgeprägte Friedensperiode, was dazu führte, dass sich die Daimyos mehr mit wirtschaftlicher Entwicklung ihrer Region beschäftigten als mit Krieg. Die Samurai, die wurden fortan mehr als Beamte eingesetzt als Krieger. Und daher war die Zeit unter Tokugawa trotz des krassen Isolationismus wirtschaftlich relativ prosperierend. Die Zeit dieses Isolationismus während der knapp 270 Jahre währenden Regentschaft der Tokugawa-Dynastie von 1600 bis Mitte des 19. Jahrhunderts, die wird auch als Edo-Zeit bezeichnet, weil Edo eben hier die Hauptstadt war. Allerdings führt halt diese Kombination aus einer langen, langen Friedenszeit und dem Isolationismus letztlich halt auch ein bisschen zu Stillstand, vor allem technologisch und vor allem halt im Militär. Also wir hatten in der Geschichtsreihe zu China damals ja schon erzählt, wie die Europäer China technologisch überholten und dann im 19. Jahrhundert den Chinesen weit überlegen waren und China im Prinzip auch kolonialisierten. Und als die Japaner das beobachteten im 19. Jahrhundert, da wurde ihnen halt auch klar, dass sie im Prinzip keine Chance gegen die Westmächte hatten. Vor allem die Amerikaner bestanden dann im 19. Jahrhundert immer vehementer auf der Öffnung Japans für den Handel. Vor allem wohl, weil Japan auf Handelsrouten zwischen USA und China lag und auch in der Nähe von Walfanggebieten der USA. Und man sah da aus amerikanischer Sicht einfach nicht ein, warum man die japanischen Häfen, die da ganz in der Nähe lagen, nicht anlaufen durfte, um die Logistik des China-Handels und des Walfangs zu vereinfachen. Also da ging es halt darum, dass die Schiffe ja wieder irgendwo Nahrung aufnehmen mussten, dass man die Schiffe vielleicht bei irgendwelchen Defekten wieder reparieren konnte. Da ging es darum, dass die Japaner zwar häufig amerikanische Schiffbrüchige aufgenommen haben, aber weil Ausländer in Japan halt verboten waren, sie nicht besonders gut behandelt wurden. Und das hat man halt aus amerikanischer Sicht nicht mehr eingesehen, sondern man hat halt gesehen, da ist diese Insel Japan, die liegt genau da, wo so ein Hafen total praktisch wäre. Also wollen wir da gefälligst auch mit unseren Schiffen anlanden dürfen. Und in den 1850er Jahren fuhren dann die Amerikaner mit Kriegsschiffen in die Bucht von Tokio, wobei die Japaner gar nicht erst Gegenwehr leisteten. Also die haben halt erkannt, da haben wir eh keine Chance. Die konnten da ganz unbehelligt reinfahren, die Amerikaner. Und die Amerikaner haben dann den Japanern auch Verträge zur Öffnung ihrer Häfen und zur Öffnung für den Handel aufoktroyiert. Da gibt es entsprechend auch große Parallelen zu dem, was zu einer ähnlichen Zeit oder kurz vorher in China passiert war. Im Shogunat, im Tokugawa-Shogunat, setzte sich dann auch die Erkenntnis durch, dass der Rückstand gegenüber den Westmächten ohne eine Öffnung des Landes nicht aufzuholen sein würde und auch, dass es Reformen orientiert an den westlichen Systemen braucht. Dieses Einknicken vor den ausländischen Mächten offenbarte aber die Schwäche des Tokugawa-Shogunats. Und dann kamen halt Daimyos, vor allem solche, die der Tokugawa-Dynastie traditionell nicht besonders nahe standen und die sich seit langem benachteiligt gefühlt hatten, und die nutzten da ihre Chance angesichts dieses Moments der Schwäche des Tokugawa-Shogunats. Und sie proklamierten sich dann als Wahrer der japanischen Kultur, eben gegen diese Reformen nach westlichem Vorbild, und zur Galionsfigur ihrer Bewegung erhoben sie den Tenno, der ja nach wie vor zwar völlig machtlos, aber der nach wie vor in Kyoto in seinem Kaiserpalast saß. Und ihre Parole war einfach: den Kaiser verehren, die Fremden vertreiben. Entsprechend brach erneut ein Bürgerkrieg aus zwischen diesen Daimyos, die die Tokugawa-Dynastie stürzen wollten, und der Tokugawa-Dynastie. Und diesen Bürgerkrieg konnten die rebellischen Daimyos gewinnen und sie beendeten dann das Shogunat von dem Tokugawa-Clan. Und sie beendeten auch das Shogunat insgesamt, denn sie hatten ja den Tenno zu ihrer Galionsfigur erhoben. Also haben sie den Tenno wieder eingesetzt. Der ist dann auch von Kyoto nach Edo umgezogen, hat seinen Kaiserhof nach Edo verlegt und er hat die Stadt Edo umbenannt in kaiserliche Residenzstadt im Osten, auf Japanisch Tokio. Der Shogun war also weg, dem Tenno wurde nun wieder die volle politische Macht zugesprochen, wobei im Hintergrund schon noch die Daimyos, die den Tenno wieder eingesetzt hatten, schon immer noch wesentliche Strippen in der Hand behielten. Dieser Tenno, der jetzt hier wieder eingesetzt wurde, der hieß übrigens damals Mutsuhito, der ist aber seit seinem Tod im Jahre 1912 vor allem unter einem anderen Namen bekannt, nämlich Meiji. Das ist japanisch für aufgeklärte Herrschaft. Nachdem sie die Macht übernommen hatten, machten Meiji und die Daimyos an seiner Seite einen uns heute nur allzu bekannten Move. Sie machten nämlich einen auf Friedrich Merz und setzten genau das um, was sie zuvor an ihrer Vorgängerregierung noch völlig verteufelt hatten. Denn jetzt, wo sie im Amt waren, mussten sie halt auch erkennen, dass an einer Modernisierung nach westlichem Vorbild, kein Weg vorbeiführte, wenn man nicht, wie China zu der Zeit, kolonialisiert werden will. Und dann wurden entsprechend eine ganze Reihe Maßnahmen und Reformen erlassen, die als sogenannte Meiji-Restauration in die Geschichte eingingen. Also, das Feudalsystem wurde abgeschafft. Damit wurden im Prinzip auch die Daimyos, also die Fürsten, abgeschafft. Es wurde eine Wehrpflicht und ein zentral geführtes, stehendes Heer eingeführt. Damit verloren im Prinzip auch die Samurai ihre Bedeutung. Es wurde eine Schulpflicht eingeführt, es wurden Universitäten eingerichtet, Studenten wurden ins Ausland geschickt, um dort zu studieren, umgekehrt wurden ausländische Berater ins Land geholt. Es wurde ein Bankensystem und Schwerindustrie aufgebaut. Es wurde das deutsche bürgerliche Gesetzbuch fast 1:1 übernommen. Es wurde eine Verfassung verabschiedet, die dann auch irgendwann ein Parlament vorsah. Das heißt, fortan war Japan eine konstitutionelle Monarchie, wenn auch das Parlament relativ machtlos war im Vergleich zum Tenno nach wie vor. Und auch kulturell wurde ziemlich viel übernommen aus dem Westen, zum Beispiel Kleidung oder auch Bestandteile der Küche. Dazu kommen wir später nochmal in der Episode. Der Vollständigkeit halber noch ein paar kurze Worte zum Japan dann im 20. Jahrhundert, also der Tenno Meiji, der starb 1912, wie gesagt. Noch während seiner Lebenszeit greift dann in Japan mehr und mehr der Nationalismus und der Militarismus um sich. Das erinnert dann auch so ein bisschen an Preußen, wo es hier eine ähnliche Entwicklung gab. Wir hatten das aber auch in der Türkei jener Zeit gesehen. Also letztlich war das ja auch ein globales Phänomen. Insbesondere der Nationalismus haben wir schon ganz oft angesprochen hier in diesem Podcast. Und das macht eben auch vor Japan nicht Halt. Dazu kommt noch, dass es sich halt in dieser Zeit für jede ordentliche Industrie macht, irgendwie gehörte, dass man Kolonien zu haben hat. Auch da gibt es ja Parallelen zum Deutschen Kaiserreich. Und bei Japan hat man das auch deswegen für unumgänglich gehalten, weil Japan nicht außerordentlich rohstoffreich ist und man halt die Notwendigkeit sah, das durch Kolonien auszugleichen und dort die Rohstoffe dann zu gewinnen, die man für die eigene Industrialisierung zu brauchen glaubte. Und das alles führte dann eben zum japanischen Imperialismus, in dessen Rahmen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erst Korea, dann die Mandschurei, dann weitere Teile Chinas und schließlich ganz Südostasien und die Inseln des Pazifiks von Japan überfallen und besetzt wurden. Und nachdem dann die USA Japan in immer mehr Schlachten des Zweiten Weltkriegs besiegte und eine Niederlage Japans absehbar wurde, da dachte dann der Tenno durchaus auch ans Kapitulieren. Aber bis zu den Atombombenwürfen über Hiroshima und Nagasaki wurde das allerdings von der japanischen Militärführung verhindert. Dann nach den Atombombenabwürfen konnte sich der Tenno aber durchsetzen und ja, hat dann kapituliert. Und nach dem Krieg erhielt Japan dann eine neue pazifistische Verfassung, ist allerdings bis heute eine parlamentarische Monarchie Heutzutage hat das Parlament natürlich sehr viel mehr Macht im Vergleich zum Tenno, als es damals nach der Meiji-Restauration der Fall war. Und der aktuelle Tenno in Japan, ein gewisser Naruhito, ist der Ururenkel von Meiji.
Ja, Meiji ist ein Name, den man sehr oft in Japan sieht oder hört. Zum Beispiel auch beim Meiji-Schrein in Tokio, eine der Hauptsehenswürdigkeiten in Tokio. Der Meiji-Schrein ist ein Shinto-Schrein, also ein Schrein des japanischen Buddhismus, Shinto, zu Ehren des Tennos Meiji. Der wurde 1920 erbaut, also 8 Jahre nach Meijis Tod und finanziert vor allem durch Spenden. Das Tempelgebäude oder der Tempelkomplex befindet sich in einem sehr ausgedehnten Stadtwald, also eine recht große Fläche mitten in dem Wald aus Häusern, der dann einfach nur aus Bäumen besteht. Und die Architektur des Tempels selbst, der Tempelgebäude, der erinnert zwar in Grundform sehr an China, aber ist in der Vollendung einfach sehr viel schlichter. Also zum Beispiel fehlt bei dem Meiji-Schrein jetzt völlig die typische bunte Bemalung, die man sonst so bei buddhistischen Tempeln in China und auch in der Mongolei so hat. Auch keine Verzierung so sonderlich in Form von Schmuck oder sonst irgendwas dabei. Also hier sind die Gebäude einfach so braun wie das Holz der Balken, aus denen man sie gebaut hat. Und Japan-typisch stehen dann die Leute brav Schlange, um vor dem Schrein zu beten, ein bisschen zu huldigen. Und wenn man in der Schlange jetzt anstand und vorne ankommt, gibt es da auch eine Anleitung, wie man richtig betet.
Ja, da hingen so Zettel aus, auf denen dann eine Prozedur aus 4 Schritten drauf stand. Der wichtigste Schritt ist wahrscheinlich gleich der erste Schritt, nämlich eine Geldmünze in den Klingelbeutel des Tempels zu werfen. Dann der zweite Schritt ist, dass man sich 2-mal verbeugen soll, dann im 3. Schritt 2-mal in die Hände klatschen und im 4. und letzten Schritt noch einmal verbeugen. Und da halten sich natürlich dann auch alle brav dran. Ich habe sogar Touristen beobachtet, wie sie die Anleitung befolgen. Und da habe ich mir gedacht, weiß ich nicht, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, dann bringe ich mal meinen eigenen Ausdruck mit meiner eigenen Anleitung und hänge den dann da auf. Weiß ich nicht, Münze reinwerfen, in die Hände klatschen, kurz in die Höhe springen, sich einmal im Kreis drehen, Purzelbaum machen. Und dann schaue ich mal, bis zum wievielten Schritt die Leute das mitmachen, bis sie merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Das fände ich mal ein ganz lustiges Experiment. Man konnte dann da an einer anderen Stelle im Tempel auch seine Wünsche auf den Zettel schreiben und in einen Umschlag stecken. Keine Ahnung, was dann genau damit passiert, aber wenn man den Schildern da glauben darf, wird wahrscheinlich nicht viel passieren, wenn man nicht auch ein paar Geldscheine mit in den Umschlag steckt.
Abseits des Meiji-Schreins gibt es im Zentrum von Tokio noch, umgeben von vermutlich künstlichen Wassergräben, 3 Inseln. Jeweils grob 500 auf 500 Meter groß. Und auf einer dieser Inseln liegt der Kaiserpalast. Während der Edo-Zeit war hier bereits die Burg und die Residenz des Tokugawa-Shoguns. Und als nach dessen Ende Kaiser Meiji dann von Kyoto nach Tokio umgesiedelt ist, hat der dann seinen Kaiserpalast hier errichtet. Auch der amtierende, jetzige Kaiser hat hier seinen Amtssitz. Und man kann auch das Palastgelände besuchen, allerdings nur mit kostenloser geführter Tour. Es gibt 200 Slots pro Führung, die man über eine Online-Reservierung holen kann. Allerdings sind die wohl wochenlang ausgebucht, zumindest war bei uns nichts mehr frei. Zum Glück gibt es zusätzlich aber pro Führung noch 300 Slots ohne Reservierung, wo man einfach nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip doch noch zur Natur dazukommen kann. Wir sind entsprechend 1,5 Stunden vorher da gewesen, waren die Ersten in der Schlange, mussten noch ein bisschen warten, aber sind auf jeden Fall reingekommen. Die Führungen waren entsprechend groß gefasst mit einem Haufen Leuten, gab verschiedene Sprachen und man wird dann quasi über das Palastgelände geführt. Aber die Gebäude, die kann man auch mit Tour nicht betreten, sondern man wird eben nur draußen um die Gebäude herum geführt.
Ja, und zwar absolut verblüffend, wie langweilig dieser Palast ist. Also von der Architektur, so muss man sich vorstellen, so ungefähr zu vergleichen mit dem Gebäude unseres Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, aber halt in langweilig. Also auch nicht sonderlich alt. Das Gebäude wurde erbaut nach dem Zweiten Weltkrieg, weil das vorherige wohl da bei einem Brand zerstört wurde. Und also das ist halt, ich meine, das Dach ist so ganz leicht angedeutet, so ein Kupferdach, oh, keine Ahnung, das ist, hat vielleicht noch ein bisschen architektonischen Wert, aber der Rest ist halt einfach nur eine Glasfront und Zweckgebäude.
sehr schlichte Eleganz.
Schlicht ja, Eleganz weiß ich nicht.
Na, man hat durch die Glasfassade an einer Stelle noch so ein Chandelier, so einen großen Kronleuchter durchgesehen, der gerade an war. Und ansonsten durch die Hauptglasfassade hat man eigentlich nur die dahinterliegenden Korridore, die dahinterliegende Wand gesehen, die so eine typisch japanische Wand, also wo man so Holzrahmen hat und da drin ist quasi nur so ein Papier eingespannt oder draufgeklebt. Und in dieser Wand hat man immer wieder Schiebetüren der gleichen Art, die man dann auf und zu machen kann. Mehr hat man dann gar nicht in den Palast reingesehen. Ich finde, es passt auch ein bisschen zu den Japanern, dass einfach alles ein bisschen bescheiden gehalten ist. Die Frau, die die englische Tour geführt hat, hat auch gesagt, dass der Kaiser immer selbst ein Reisfeld bestellt auf dem Palastgelände, woraus dann irgendein toller Sake gemacht wird. Und dass die Kaiserfrau immer ihre eigene Seide spinnt und ihre Seidenwürmer da hält. Also auch die... Auch das Kaiserpaar selbst ist wohl ein bisschen bescheiden, dass er zumindest so gemeine Arbeiten macht quasi.
Was ganz nett war, waren so zwei Wachtürmchen auf Hügeln. Die waren ganz schön anzuschauen. Die stammen wohl auch noch aus der Edo-Zeit. Und vor allem, wenn man die aus so einem bestimmten Winkel fotografiert hat, dann hat man hinter diesen relativ ursprünglichen alten Wachtürmchen die moderne Hochhauskulisse dahinter dann gehabt. Das sah dann ganz cool aus, so im Kontrast. Und es gab ja auch noch ganz schöne Gärten drumherum oder Parkanlagen. Sicherlich auch ganz nett für die Bewohner von Tokio, um da in Ruhe und in grüner Umgebung in der Sonne zu sitzen und zu lesen. Das war teilweise auch öffentlich zugänglich, also nicht nur mit einer Tour, mit einer geführten Tour zugänglich. Aber war jetzt auch nicht so wahnsinnig besonders. Also ich meine, die japanische Gartenbaukunst, die ist ja eigentlich relativ berühmt. Aber ich glaube, das müssen wir uns nochmal irgendwo anders anschauen. Denn jetzt hier haben wir jetzt davon nicht so wahnsinnig viel gesehen.
Noch ein interessanter Punkt, was unser Tourguide explizit betont hatte, ist, was im Kaiserpalast so serviert wird, wenn internationale Gäste kommen. Einerseits gibt es da nämlich nicht die japanische Teezeremonie, sondern die britische. Und bei Staatsbanketts gibt es keine japanischen Gerichte, sondern französische Küche. Generell scheinen die Japaner nicht unbedingt zu stolz zu sein, sich auch anderen Geschmäckern zu öffnen. Und an dieser Stelle können wir vielleicht einen Blick darauf werfen, was die Japaner kulinarisch so seit der Meiji-Restauration vom Westen übernommen haben. Wir hatten ja vorhin bereits erwähnt, dass wir dieses japanische Curry hatten und das europäisch inspiriert wurde, also einerseits das panierte Schnitzel quasi, das Tonkatsu, andererseits aber auch das Curry wurde eben von dem britischen Indien übernommen. Aber auch französische Desserts, Torten, sind sehr beliebt in Japan, sowie interessanterweise auch Käsefondue. Das wurde erst vor 50 Jahren als so ein schickes, luxuriöses Essen vermarktet, Winteressen. Und es hat dann so ein bisschen seinen Lauf gemacht, weil es einfach super zur japanischen Esskultur passt, weil als saisonales Winteressen wärmt es auf. Es ist sozusagen so eine Art wie Hotpot, was sie auch gerne essen. Und außerdem essen die Japaner gerne gemeinschaftlich in Gruppen und das passt natürlich mit dem Fondue auch super zusammen. Also ich war erst super überrascht, als ich im Supermarkt gemerkt habe, dass da ein ganzes Regal voller Fondue-Käse ist. Das hatten wir ja in China oder sonst in Asien nirgends, da war es ja schwierig, überhaupt Käse zu finden, aber hier sogar Fondue-Käse. Aber ja, sie mögen das, wobei sie tatsächlich wohl den herzhaften und den stinkigen Käse nicht so mögen, eigentlich überhaupt nicht. Und die benutzen hier eher nur so den milden Käse. Ansonsten gibt es noch weitere abgeleitete Essen, wie zum Beispiel Hamburger Steak, also quasi nur die Frikadelle, dazu dann Reis und Soße und Gemüse oder so. Dann gibt es noch viele Arten von Spaghetti, das Original leider, also das japanische Original leider mit Ketchup. Das kann man ihnen vielleicht nicht so zugute halten, aber gut. Es gibt sowas, das man Omu-Rice nennt, also Omelette mit Fried Rice drin. Und auch ein paar andere Gerichte. Das Ganze wird übrigens unter einem eigenen Begriff zusammengefasst, nämlich Yoshoku. Also das steht für einfach westlich inspirierte japanische Küche. Aber abgesehen von diesem Yoshoku gibt es auch andere Einflüsse in der japanischen Küche. Die Ramen zum Beispiel, also die typisch japanische Nudelsuppe quasi, Die sind auch nicht ganz original japanisch. Die wurden nämlich von chinesischen Einwanderern im 19. Jahrhundert quasi mitgebracht, beziehungsweise dann in Chinatown hier erfunden. Und wurde dann auch erst irgendwie als Abendessen, beziehungsweise Essen von den Chinesen, die Japaner damals nicht so mochten, abgetan. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann wirklich abseits der chinesischen Gemeinschaft auch populär. Auch die Gyoza, das sind die japanischen gefüllten Teigtaschen, also die japanischen Mini-Maultaschen quasi, Dumplings, die sind ebenfalls von den Jiaozi, also den chinesischen Dumplings, inspiriert. Und auch Tempura, wer das kennt, das ist einfach so frittiertes Gemüse oder auch frittierte Meeresfrüchte, die wurden im 16. Jahrhundert von portugiesischen Händlern inspiriert oder eingeführt. Also ja, die japanische Küche ist an sich sehr international und man kann sich fragen, was ist dann eigentlich noch übrig, was wirklich ursprünglich japanisch ist in der japanischen Küche? Naja, das sind dann einfach die restlichen Klassiker, Sushi, Udon- oder Soba-Nudelgerichte, Bento gibt es noch, das sind solche Reis-Lunchboxen, die immer besonders hübsch angerichtet sind, Yakitori gibt es noch, das sind gegrillte Fleischspieße, Donburi, das sind einfach Reisschüsseln mit Toppings, meist Fleisch. Und auch Okonomiyaki ist typisch oder original japanisch. Das ist ein herzhafter Pfannkuchen mit Kohl, Fleisch oder Fisch. Wenngleich Okonomiyaki auch eine sehr moderne japanische Erfindung ist und erst in den letzten Jahrzehnten gegessen wird.
Also wahrscheinlich auch nicht völlig ohne jeden Einfluss von Pfannkuchen anderer Herkunft entstanden. Nach 4 Tagen Urlaub, in Anführungsstrichen, in Tokio, ging es dann also für uns weiter mit dem Fahrrad. Wir sind bei der Ausfahrt aus der Stadt dann noch am Tokyo Tower vorbeigekommen. Das ist diese Eiffelturm-Nachbildung. Also im Jahre 1958 hat sich Japan entschieden, wir wollen hier in Tokio auch einen Eiffelturm haben und haben den dann so mehr schlecht als recht, sage ich mal, nachgebaut. Also der ist sogar noch ein paar Meter höher als der originale Eiffelturm in Paris, aber trotzdem kommt da in Sachen Mächtigkeit und Eleganz an das Original nicht wirklich ran, würde ich sagen. Also zum einen ist der Pariser Eiffelturm schon mal fast doppelt so schwer wie der hier in Tokio und das sieht man dem auch an. Also vor allem im unteren Bereich ist da einfach in Paris mehr Stahl verbaut und der Tokio Tower hier, dem sieht man einfach an, dass man sich da irgendwie versucht hat, aufs Nötigste zu beschränken. Der wirkt nicht so wuchtig. Man könnte vielleicht sogar fast sagen, er wirkt ein bisschen instabil, weil da nur so ein paar Streben unten in den Beinen sind, die das ganze Ding halten. Zweitens ist der Tokyo Tower dann auch noch rot-weiß gestrichen, wie so ein Verkehrshütchen. Und drittens steht der Eiffelturm halt in Paris, in einem riesigen grünen Park am Ufer der Seine. Und der Tokyo Tower, der steht nicht nur eingezwängt zwischen Häusern, zwischen Betonklötzen, die ebenfalls relativ hoch sind, fast so hoch wie der Tokyo Tower selbst, sondern er steht sogar noch auf einem Haus, auf einem braunen, hässlichen, quaderförmigen Industriegebäude. Also man kann nicht wie beim Pariser Eiffelturm da durch den Park schlendern, unter dem Turm durchschlendern oder so, sondern, ja, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, es ist kein Must-See, wenn man sich jetzt nicht gerade irgendwie zum Ziel gesetzt hat, alle Eiffelturm-Derivate der Welt sich vor Ort anzuschauen und abzuklappern.
Ansonsten haben wir uns bei der Stadtausfahrt wieder versucht, von Flussradweg zu Flussradweg zu hangeln. Wir sind also wieder viel auf Flussdämmen rumgefahren. Wobei die Flussläufe hier jetzt nicht nur begradigt waren, sondern im Gegensatz zu den Flüssen östlich von Tokio zusätzlich auch noch einbetoniert. Also wenn man die Radwege in Japan mit denen in Neuseeland vergleicht, könnte der Unterschied eigentlich größer nicht sein. In Neuseeland schmal, geschottert, ständig geht's hoch und runter und viel durch unberührte Natur. Und hier sind sie eben breit, asphaltiert, völlig flach und nicht selten an einer Betonwand entlang. Oder halt mitten durch die Stadt.
Also wer Brutalismus mag, Japan hat die passenden Radwege dazu.
Aber immerhin konnten wir sicher mehr als die Hälfte der Strecke auf Radwegen zurücklegen, das ist ja schon mal was. Und die losen Enden der Radwegabschnitte mussten wir dann eben auf meist kleinen Straßen mit wenig Verkehr überbrücken. Oder wenn es mal eine größere Straße war, gab es meist vernünftige Gehwege, die dann auch die ganzen japanischen Radfahrer nutzen. Was übrigens auch später außerhalb Tokios immer der Fall war. Also, dass selbst außerorts die Landstraßen oft Gehwege am Straßenrand hatten, die man dann, gerade wenn es bergauf geht, auch gut mit dem Fahrrad nutzen kann. Auch deshalb, weil natürlich die Bordsteine von diesen Gehwegen alle abgesenkt sind, sodass das auch wunderbar möglich ist, da immer drauf zu fahren und wieder runter zu fahren, was ja schon allein für Asien durchaus eine Besonderheit ist, dass man so gute, breite Gehwege hat, wo man auch noch hochfahren kann, barrierefrei quasi.
Am Abend des ersten Tages nach Tokio haben wir dann die sogenannte Pacific Cycling Road erreicht. Das ist eine 1400 Kilometer lange Radroute entlang der Pazifikküste von Zentraljapan. Das heißt, es ist kein durchgängiger Radweg, sondern halt eine Radroute, die schon auch immer wieder mal zwischendurch auf Straßen verläuft. Also so wie halt auch bei unserer eigentlichen Stadtausfahrt vielleicht etwas mehr als die Hälfte Radwege und sonst halt Straßen. Eine gute Woche sind wir immer wieder auf dieser Pacific Cycle Road unterwegs gewesen. Die war eigentlich auch ganz passabel ausgeschildert. Wir sind aber auch immer, wenn es uns gerade irgendwie nicht in den Kram gepasst hat, wie die Route angelegt war, auch mal wieder davon abgewichen. Also wir haben uns nicht streng daran gehalten. Haben wir in Neuseeland ja bei dem TA auch schon nicht gemacht.
Ja, man muss sagen, südwestlich von Tokio ist die Küste über hunderte von Kilometern einfach wahnsinnig dicht besiedelt. Also eine Stadt reiht sich quasi an die nächste an der Küste. Landschaftlich reizvoll oder gar idyllisch ist diese Cycle Road daher eher nicht, aber immerhin recht effizient, weil es eben flach ist und unkompliziert da zu radeln, wenn gerade nicht eine Baustelle den Weg versperrt. Gibt auch permanent Einkaufsmöglichkeiten, es gibt Trinkwasser überall, kostenlose öffentliche Toiletten, Restaurants für so 5 bis 10 Euro pro Person. Also ein bisschen teurer als China oder Südostasien, aber schon noch günstiger als Australien oder Neuseeland. Also man hat immer alles verfügbar und dadurch ist es convenient, sagen wir mal, hier zu radeln, aber nicht besonders abenteuerlich.
Ja, und weil wir da eben zwar schon auch viel auf Radwegen, aber zwischendurch immer auch mal wieder auf Straßen unterwegs waren, wollten wir hier nochmal kurz auf den Verkehr eingehen in Japan. Also ich würde sagen, dass sich die Höflichkeit und die Rücksichtnahme der Japaner schon auch weitgehend zumindest auf den Straßenverkehr erstreckt. Insofern fand ich jetzt das Radfahren hier schon eigentlich ganz angenehm. Also ich habe irgendwo in einer WhatsApp-Gruppe auch gelesen, da glaube ich jemand geschrieben, Japaner würde wahrscheinlich eher eine Vollbremsung machen und einen Auffahrunfall riskieren, als einen Radfahrer anzuhupen. Ich würde sagen, jedenfalls wird die Hupe hier höchstens so eingesetzt, wie es ihrem Sinn entspricht, nämlich dann, wenn eine echte Gefahr besteht, also quasi nie. Und das ist eigentlich schon mal ziemlich sympathisch, finde ich. Und ja, auch in Japan wird man schon manchmal eng überholt, auch weil die Straßen halt oft eng sind und es nicht so viel Platz gibt. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Autos dann in der Regel wenigstens nicht mit Vollgas an einem vorbeigezogen sind, sondern schon runtergebremst haben, sodass quasi die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Auto und Radfahrer, ich konnte damit eigentlich ganz gut leben. Die war niedrig genug, fand ich.
Ich fand vor allem die Berufsfahrer, also ein paar Lkw-Fahrer und Busfahrer ein bisschen nicht so kulant manchmal, die haben zu schnell wieder links rübergezogen. Aber ja, alles in allem ist es ganz in Ordnung hier auf den Straßen.
Und weil oft wenig Platz ist und die Straßen oft schmal sind, sind auch die Autos hier oftmals ziemlich klein. Also auch das ist halt mal wieder ein völliger Kontrast zu Australien oder Neuseeland. Also den Land Cruiser oder den Hilux, den stellt Toyota nicht in erster Linie für den heimischen Markt her. Das wird relativ offensichtlich, wenn man hier durch Japan radelt. Stattdessen gibt es hier für Japan die Toyota Pixis-Reihe. Das sind sogenannte K-Cars, auf Japanisch K-Jidosha, übersetzt heißt es Leichtfahrzeug. Das ist eine japanische Fahrzeugkategorie, die steuerlich stark begünstigt wird. Und um in diese Kategorie zu fallen, müssen Autos maximal 3,40 Meter lang, 1,48 Meter breit und 2 Meter hoch sein. Und das ist schon echt relativ restriktiv. Also selbst der VW Up, was ja so ziemlich das kleinste Auto ist, was VW am Markt hat, soweit ich weiß, wäre dafür noch 20 Zentimeter zu breit, fast 20 Zentimeter zu breit. Und wegen dieser steuerlichen Begünstigung fahren hier einfach wahnsinnig viele super kleine Autos rum. Und vor allem die Wohngebietsstraßen sind von der Breite her, also von der Straßenbreite, auch einfach total darauf ausgelegt, dass die Leute kleine Autos haben. Also da wäre man mit einem Land Cruiser einfach völlig chancenlos, da überhaupt auch nur durchzukommen und um die Kurven zu kommen. Das war auch teilweise ganz witzig, weil immer wieder, wenn wir auf so Wegen gefahren sind, die viel zu schmal für Autos aussahen, habe ich da mal auf die Karte geschaut und war ganz überrascht, dass das da tatsächlich als ganz normale Straße eingezeichnet ist und nicht irgendwie nur als Fuß- oder Radweg, weil es halt aussah wie ein Fuß- oder Radweg von der Breite. Aber für die K-Cars reicht es dann halt wohl doch noch gerade so. Also das heißt, wenn man hier mit einem größeren Auto in Japan unterwegs ist, dann weiß ich nicht, ob man seinem Navi so uneingeschränkt trauen kann, weil ich nicht sicher bin, ob das weiß, ob die Straße auch tatsächlich breit genug ist. Aber damit man trotzdem einen vernünftigen Komfort hat, als Fahrer oder als Passagier, haben die Autohersteller halt offenbar alles in diese 340 auf 1,48 auf 2 Meter reingesteckt, was nur so möglich war. Und das sorgt dafür, dass halt viele Autos hier in Japan einfach super kastig aussehen, wie so Schuhschachteln. Das K-Car-Modell von Honda, das heißt sogar N-Box, also das trägt sein Aussehen sogar schon im Namen. Und diese Kastenautos, die sind echt total markant für Japan. Also die haben wir sonst eigentlich nirgends wirklich gesehen und hier in Japan sieht jedes zweite Auto so aus. Das ist echt krass.
Auch wenn so Fahrzeuge wie die Müllabfuhr oder Campervans die K-Car-Norm dann wahrscheinlich schon ein bisschen überschreiten, sind sie immer noch wahnsinnig klein und klobig, weil sie sonst einfach durch die Straßen nicht durchpassen würden. Also im Grunde kann man sich so ein Wohnmobil vorstellen, das zwar so aussieht wie eins, wo in Neuseeland rumgefahren wäre, aber quasi halb so breit. Und das ist dann ganz lustig anzuschauen. Und übrigens, wir haben ja schon gesagt, dass hier angesichts der kurzen Wege zum nächsten Restaurant oder Konbini auch recht viel Fahrrad gefahren wird. Das sind dann aber auch immer kleine, leichte, so filigrane City-Damenräder mit kleinem Korb vorne dran und einem Rahmen aus ganz dünnen Rohren. Viele haben mittlerweile auch einen kleinen E-Motor, aber die Batterie, die ist nachträglich hinzugefügt wahrscheinlich. Oder zumindest ist es immer so eine separate Batterie, die platziert ist zwischen Sattelrohr und Hinterrad. Also so riesige E-Bikes oder so E-Mountainbikes mit 10 cm breiten Reifen, einem überbreiten Lenker und einem fetten Unterrohr mit integriertem Akku. Solche haben wir hier jetzt noch gar nicht gesehen. Also es gibt hier kaum SUVs und auch nicht deren Pendants in der Fahrradwelt.
Bevor wir jetzt aber hier schon zu weit an der Pazifikküste auf der Pacific Coast Cycle Road entlang brechen, müssen wir noch zwei Stationen auf unserem Weg berichten. In der ersten Nacht nach Tokio hatten wir mal wieder ein Warm Showers Host. Das war unser erster Warm Showers Host in Japan. Und angefragt über die Warm Showers Plattform hatten wir Ryu. Der hatte aber keine Zeit und hat uns dann an seinen Freund Megu weitergereicht. Und Megu wohnte dann im kleinen Häuschen, das ganz deutlich zwischen den anderen Häuschen in seiner Straße herausstach. Das war früher wohl mal eine deutsche Bäckerei und war auch im deutschen Stil als Fachwerkhaus gebaut. Also relativ hübsch, so aus unseren Augen. Wenn man 3 Jahre nicht mehr in Deutschland war, ist das richtig aufgefallen. In Deutschland stehen die wahrscheinlich überall, habe ich das schon wieder vergessen. In Megus Wohnzimmer hing dann auch eine Kuckucksuhr. Und vor seinem Haus stand ein angerosteter alter VW Käfer, noch mit Nummernschild, also offensichtlich noch mit Straßenzulassung. Aber Megu meinte, dass der gerade nicht fährt, dass der gerade kaputt ist und er müsste ihn mal wieder reparieren.
Im Erdgeschoss betreibt Megu einen etwas chaotischen Fahrradladen, den er abends dann erstmal ein bisschen entrümpelt hat, damit unsere Fahrräder für die Nacht nicht draußen auf dem Gehweg stehen mussten. Und sonst war Megu auch total freundlich und relaxed. Wir durften seine Küche nutzen, während er noch bis später am Abend in seinem Laden arbeiten musste. Und wir durften in 2 der 5 Betten schlafen, die in seinem Schlafzimmer standen. In einem davon hat er dann auch selber geschlafen.
Also nicht in einem von denen, in dem wir geschlafen haben, sondern in einem anderen von den 5.
Und später hat dann Leo auch noch kurz vorbeigeschaut. Der ist auch nicht viel älter als wir und hat schon viele lange Radtouren unternommen auf so ziemlich allen Kontinenten, außer Ozeanien und natürlich der Antarktis. War also auch eine sehr nette Begegnung und hat uns nochmal vor einer kalten Nacht im Zelt bewahrt.
Wir wollten ja vor allem deswegen hier in Japan erstmal der Küste folgen, weil wir die Sorge hatten, dass es in den Bergen, in den japanischen Bergen im Hinterland, jetzt im Februar wahrscheinlich noch kälter als an der Küste sein würde. Aber an einer Stelle haben wir dann doch mal einen zweitägigen Schlenker weg von der Küste gemacht. Und zwar, um dem einen die Ehre zu geben, dem UNESCO-Welterbe, dem Heiligtum des Shintoismus, das auch unter der berühmten großen Welle von Kanagawa abgebildet ist, der mit 3776 Metern höchsten Erhebung Japans, dem Vulkan, der zuletzt im Jahre 1707, also während der Edo-Zeit, ausgebrochen ist, dem Berg, der für die Japaner wahrscheinlich das ist, was der Ararat für die Armenier ist, nur dass er sogar auch noch in ihrem eigenen Land liegt, dem vielleicht schönsten Berg der Welt, dem Mount Fuji.
Der Mount Fuji steht relativ nah an der Pazifikküste, rund 100 Kilometer Luftlinie südwestlich von Tokio. Allerdings soll es schöner sein, nicht auf der Seite der Küste am Mount Fuji vorbeizufahren, sondern auf der anderen Seite, also quasi hintenrum. Dort liegen nämlich, schön um den Fuß des Mount Fuji verteilt, die fünf sogenannten Fuji-Seen, die sich dann eben mit Quellwasser füllen, das vom Mount Fuji herunterkommt. Und der Fuß des Mount Fuji und damit auch die fünf Seen liegen bereits auf rund 1000 Meter Höhe. Also mussten wir da von der Küste aus erstmal hoch. Der Aufstieg war aber eigentlich relativ gemächlich und gleichmäßig. In einem Abschnitt sind wir da das Tal des Flusses Sakawa entlang gefahren. Da konnte man auch sehr schön die Entwicklung im japanischen Straßenbau beobachten. Also wir sind auf eine Art Landstraße gefahren, die sich durch das Tal geschlängelt hat und dabei gerne auch mal ein bisschen hoch und runter ging. Irgendwann ist man aber offenbar zu dem Schluss gekommen, dass man das vielleicht ein bisschen besser bauen konnte und hat eine weitere, neue Straße durch das enge Tal gebaut. Die neue Straße verläuft dann sehr viel gerader, also weniger Kurven, weniger Anstiege, dafür mit mehr Tunneln und Brücken. Allerdings ist die Straße auch nur zweispurig, aber ein Industrieland wie Japan braucht natürlich auch irgendwann mal eine richtige Autobahn. Also hat man etwas höher am Hang dieses Flusstals noch eine vierspurige Autobahn gebaut, deren Kurven entsprechend auch noch ein bisschen größere Radien haben und deren Tunnel und Brücken noch etwas länger sind. Und dann gucken wir an einer Stelle in ein Seitental und sehen, wie Kräne auf einer riesigen, fast fertigen Brücke stehen, die das Seitental überspannt und die auf beiden Seiten in Tunneln endet. Offenbar wird also noch eine zweite Autobahn benötigt. Die ist auch schon als im Bau befindlich auf der Karte eingezeichnet. Und man sieht, dass die jetzt fast komplett gerade und nur durch Tunnel und über Brücken durch die Berge gebaut wird. Und tatsächlich ist auf der bestehenden Autobahn und auch auf der größeren der beiden Straßen unten im Tal Stau. Zum Glück weicht aber kaum jemand auf unsere Straße aus. Das wäre dann wohl doch zu kurvig. Ah, und ich brauche natürlich nicht erwähnen, dass durch dieses eigentlich relativ schmale Flusstal natürlich auch noch eine Eisenbahnlinie verläuft. Ja, das erinnert schon sehr daran, wie man das auch in China mit der Infrastruktur so gemacht hat. Damals haben wir auch schon genug Bilder gemacht von diesen riesigen Brücken und Tunnelbauten, wo wir teilweise auch selber durchgefahren sind.
Abends hat man dann rund 800 Meter Höhe über dem Meeresspiegel erreicht, also noch nicht ganz auf der Höhe der Seen auf 1000 Meter rausgekommen. Wir sind dann an einer Art Autobahnraststätte gelandet. Das war ein Tipp von Rio, der meinte, dass man grundsätzlich an diesen Autobahnraststätten, an diesen Roadstations, dass man da zwar eigentlich nicht zelten darf, aber dass es toleriert wird, dass da niemand was sagen wird. Und an dieser Autobahnraststätte, wo wir da zufällig vorbeigekommen sind, da war auch so ein kleiner Park angeschlossen, wo man eigentlich echt ganz gut das Zelt aufstellen konnte. Und entsprechend haben wir das dann auch gemacht. Und dort hatten wir wahrscheinlich die bisher kälteste Nacht, die wir jetzt in Japan hatten. Aber als wir dann früh morgens aus dem Zelt auf die frostige Wiese gekrochen sind und uns dann umgedreht haben, hatten wir blauen Himmel und einen sagenhaften Blick auf den Mount Fuji vor uns. Und dieses Wetter und diese Aussicht auf den Mount Fuji schon von 800 Metern hat uns dann auch motiviert, noch schnell über den 1100 Meter hohen Kagusaka-Pass rüberzufahren, wo dann auch noch ein bisschen Schnee den Waldboden der Schattenhänge neben der Straße bedeckt hatte. Und hinter dem Pass geht es dann eben nochmal 100 Höhenmeter runter zum Yamanaka-See und das ist dann der erste oder unser erster von diesen fünf Fuji-Seen.
Und letztlich hat der sich auch als der schönste der Fuji-Seen für uns herausgestellt. Also entlang dem ganzen Nordufer von dem gibt es einen Radweg und von überall auf diesem Radweg hat man da eine super Aussicht auf den Mount Fuji auf der anderen Seite des Sees. Da haben wir dann letztlich auch die besten Fotos machen können, also mit uns und unseren Rädern vor dem noch teilweise sogar gefrorenen See und mit diesem einigermaßen perfekten Kegel von dem Berg mit seiner schneebedeckten Spitze. Und dann sind wir weiter von See zu See getingelt und haben uns den Mount Fuji, der wie so ein Riese über den Seen thront, von quasi allen Seiten angeschaut.
Übrigens ist es auch um die östlichen, also unsere ersten, dieser fünf Seen recht dicht besiedelt. Also es ist jetzt sicher nicht die Natur pur, die man sich da jetzt vielleicht erhofft hätte, wenn man sagt, oh, lass mal da hoch in die Berge fahren, um uns den Mount Fuji anzuschauen. Aber immerhin, als wir dann weiter Richtung Westen um den Mount Fuji herumgefahren sind, zu den anderen Seen, letztlich haben wir vier von fünf Seen gesehen, den fünften haben wir dann nicht mehr gemacht, aber die anderen, die hinteren beiden Seen, die wir da aber noch angefahren haben, da war es dann ein bisschen bewaldeter und kam dann auch mal durch ein größeres zusammenhängendes Waldgebiet, den sogenannten Aokigahara-Wald, um den sich viele Legenden ranken. Also es heißt, es spukt in dem Wald und der Wald ist verflucht und außerdem gab es wohl mal einen japanischen Roman, in dem sich eine junge Frau, also die Romanfigur, in diesen Wald zurückzieht und sich dann umbringt. Und das hat wohl traurigerweise dazu geführt, dass man in dem Wald anscheinend immer wieder auch Leichen findet von Leuten, die sich selbst da im Wald erhängt oder vergiftet haben. Wir sind dann da zufällig durch den Wald gefahren, als es Abend war und als es dunkel wurde und dachten, oh, dunkler, dichter Wald, keine Menschen, perfekter Ort, um für uns das Zelt aufzustellen. Um Spuk und Flüche haben wir uns dabei auch nicht sonderlich gesorgt, was zugegebenermaßen auch daran lag, weil wir diesen Aspekt des Waldes erst gelesen hatten, nachdem wir dann dort schon gezeltet haben, also erst im Nachhinein. Wir wussten gar nicht, dass es da spukt, aber wir haben auch nichts von einem Spuk gemerkt, keine Gespenster gesehen, zum Glück auch keine Leichen gefunden. Allerdings gibt es beim Zelten im Wald in Japan schon auch eine ganz reale Sache zu beachten, die es so schon eigentlich auch in vielen anderen Regionen im Norden der Nordhalbkugel zu beachten gilt, aber mit der wir jetzt auf unserer Tour noch nicht so viel Berührungspunkte hatten.
Und zwar gibt es hier Bären. Am größten ist dieses Thema aber eher auf Hokkaido, also der großen Insel ganz im Norden Japans. Da gibt es recht viele Braunbären. Haben da durchaus auch gehört, dass da gerne mal offizielle Campingplätze geschlossen werden, wenn Bären in der Nähe gesichtet wurden. Und viele Radfahrer haben dort Bärenspray dabei, also quasi eine Art Pfefferspray gegen Bären. Auf der Insel Honshu, wo wir gerade unterwegs sind, da gibt es keine Braunbären, sondern stattdessen Schwarzbären, also auch Kragenbären genannt. Die sind kleiner und weniger aggressiv als Braunbären. Trotzdem haben wir mal vorsichtshalber darauf geachtet, ein gutes Stück von unserem Zeltplatz entfernt zu kochen. Und dort haben wir dann auch über Nacht unsere Essenstaschen deponiert, beziehungsweise teilweise, wenn es ging, an einen Baum gehängt, damit uns nachts kein hungriger Bär im Zelt besucht. Ist ja Ende der Winterzeit, also kommen die vielleicht aus ihren Höhlen gekrochen und haben kein Futter mehr übrig gesammelt, was weiß ich, vielleicht auch nicht. Ja, eigentlich soll man ja ein Dreieck von 100 Meter Kantenlänge aus Zeltplatz, Essenstaschen und Kochplatz bilden, aber das war da in dem Wald topografisch etwas schwierig und die Gefahr war jetzt ja auch nicht so hoch. So oder so kam dann auch kein Bär nachts bei uns vorbei und unsere Essenstaschen waren am nächsten Morgen noch genau so da, wo wir sie hingelegt hatten.
Und ja, dann am nächsten Tag durften wir die 1000 Höhenmeter wieder schön runter zur Küste rollen. Um den Fuji zu sehen, mussten wir dabei dann quasi so nach hinten über unsere linke Schulter gucken, wobei der Berg anfangs sowieso nicht zu sehen war, weil er völlig von Wolken verdeckt war. Also man muss da schon auch ein bisschen Glück haben im Wetter, wenn man zum Mount Fuji fährt, dass keine Wolken davor sind anscheinend. Später dann, als wir noch ein bisschen weiter unten waren, hat er dann nur noch so ein lustiges Hütchen aus Wolken auf. Und als wir dann die Küste schon fast wieder erreicht hatten, war die Sicht eigentlich wieder völlig klar und wir konnten uns nochmal gebührend von diesem Berg der Berge verabschieden.
Dass die Sicht völlig klar war, hieß entsprechend auch, dass wir wieder super Wetter hatten, also Sonne, und in der Sonne wurde es unten auf Meereshöhe auch richtig warm. Eigentlich konnten wir uns ja tagsüber bisher noch nie über die Temperaturen beschweren, seit wir in Japan angekommen sind. Aber an dem Tag konnten wir sogar den ganzen Nachmittag in kurzer Hose fahren, teils auch mit T-Shirt oben nur, also ohne Jacke. Laut Vorhersage wurde es auch über 20 Grad warm. Und auch nachts ist es eigentlich seit dem Mount Fuji-Ausflug erstmal nicht mehr auf unter 5 Grad runtergegangen. Also insofern stand jetzt, waren unsere Sorgen, was das Winterwetter in Japan angeht, insgesamt eigentlich ziemlich unbegründet. Wir hatten zwar mal einen Regentag dann wieder an der Küste, aber da haben wir uns mit Hilfe von Satellitenbildern auf Google einen schönen Platz rausgesucht. Also wir haben die Vorhersage natürlich gesehen und haben dann nach einem Platz gesucht, wo es ein Dach gab, in einer Art Park, neben einer Toilette auch und so ein bisschen hinter dem Damm der Küste, wo auch nicht viel los war. Und da konnten wir den ganzen Tag rumsitzen, den Regen aussitzen und haben dann in der Nacht davor, wo es schon begonnen hatte zu regnen, unterm Dach gezeltet, Zelt abgebaut tagsüber. Und in der Nacht danach aber nochmal dort gezeltet und hat keinen gestört oder hat keine gemerkt. War jedenfalls in Ordnung und besonders kalt war es da dann auch nicht.
Also wir saßen schon dick eingemummelt da rum in unseren Daunenjacken, aber dann ließ es sich bei den 10, 12 Grad, die wir hatten, schon aushalten über den Tag, ohne zu frieren. Ja, und angesichts dieser Temperaturen, also dieser relativ doch warmen Temperaturen, sind wir überraschenderweise auch schon an den ersten blühenden Kirschbäumen vorbeigekommen. Also wir hätten nicht unbedingt damit gerechnet, denn eigentlich beginnt die berühmte japanische Kirschblüte, also auf Japanisch die Sakura, erst so Mitte, Ende März, also ungefähr erst einen Monat später. Und da dann auch erst nur ganz im Süden von Japan und die wandert dann langsam mit der Zeit im Frühjahr nach Nordosten durch. Und dann blühen eben die vielen, vielen Zierkirschbäume, die in ganz Japan an jeder Ecke in und um die größeren und kleineren Städte gepflanzt wurden, in hellem Rosa. Aber es gibt offenbar auch ein paar Kirschsorten, die früher im Jahr zu blühen beginnen. Und daher sind wir jetzt auch schon zu dieser Zeit an Reihen von leuchtend rosa blühenden Bäumen entlang geradelt und konnten dann ein paar schöne Fotos davor machen. Essbare Kirschen, essbare Früchte liefern diese Zierkirschen allerdings leider nicht. Hat mich interessiert, haben wir recherchiert, sondern nur so kleine und sehr, sehr saure oder bittere, die man nicht wirklich sinnvoll essen kann. Also diese Zierkirschen, die wurden schon wirklich nur für ihre schönen Blüten gezüchtet. Da frage ich mich auch, ob ich in meinem Garten die Prioritäten nicht anders setzen würde. Aber zu der Zeit, wo wir jetzt hier unterwegs sind, würden sie ja wahrscheinlich eh keine Früchte tragen. Insofern für uns wunderbar, wir haben die schönen Blüten. Und die Kirschen könnten wir eh nicht essen, weil die kämen ja erst irgendwie ein paar Monate später.
An den letzten ein, zwei Tagen, an denen wir dann noch auf dieser Pacific Cycle Road gefahren sind, hat diese Radroute uns den Abschied von ihr auch relativ leicht gemacht. Also immer wieder waren die Radwege, die es da entlang der Küste mal gegeben hat, entweder von irgendwelchen Sturmfluten weggewaschen oder mit Sand überspült wurden oder sie waren irgendwelchen Baustellen zum Opfer gefallen oder einfach nur aus unklaren Gründen gesperrt. Und ja, das Hauptproblem war, dass unsere OpenStreetMap hier nicht up-to-date war, sodass die alten Radwege meist noch verzeichnet waren. Wir hatten zwar auch eine KML-Datei von der Route der Pacific Cycle Road von deren Website runtergeladen, also der offiziellen, und die enthielt dann, wenn es den alten Radweg nicht mehr gab, entsprechende Umleitungen. Aber erstens nicht immer, also es gab noch neuere Umleitungen, die noch nicht in dieser Radroutendatei verzeichnet waren. Und zweitens haben diese Umleitungen halt oft unnötig große Umwege beinhaltet, sodass wir uns auf die Route aus dieser KML-Datei nicht verlassen wollten. Und ja, so sind wir immer wieder mal in Sackgassen gelandet und mussten wieder umkehren, was dann natürlich einigermaßen nervig und frustrierend war.
Ja, und dann kam auch noch dazu, dass diese Pacific Cycle Road Schotterwege offenbar meidet wie der Teufel das Weihwasser. Also wir sind einmal über 10 Kilometer lang auf einem perfekten Schotterweg oben auf einem schön grün bepflanzten Damm direkt am Meer entlang gefahren, während die offizielle Route der Pacific Cycle Road hinter dem Damm auf Straßen mitten durch die Dörfer und die Städte geführt hätte. Es ist eine nette Idee, diese Pacific Cycle Road, aber so ganz blind vertrauen, dass das schon die beste Route sein wird, sollte man vielleicht eher nicht. Also man muss schon immer so ein bisschen mitdenken, ob das jetzt wirklich so Sinn macht, was die einem vorgibt. Wir haben dann schließlich die große sogenannte Ise-Bucht erreicht. Das ist eine Bucht, die zieht sich so 60 Kilometer von der Küste weg ins Landesinnere hinein. Und am inneren, hinteren Ende liegt dann die Stadt Nagoya an der Bucht. Das ist die viertgrößte Stadt Japans und um Nagoya herum gibt es dann entsprechend auch wieder eine gigantische Metropolregion mit so 80 Kilometer Durchmesser. Das heißt, da müsste man entsprechend durchfahren, wenn man einmal außen an der Isebucht entlang fahren wollen würde. Da das aber jetzt für uns nicht so wahnsinnig ansprechend klang, haben wir uns dafür entschieden, stattdessen direkt mit einer Fähre von der einen Seite der Bucht auf die andere Seite der Bucht überzusetzen, abzukürzen und uns so quasi das Fahren außenrum, um die Bucht zu sparen. Der Eingang zur Bucht ist auch nur 20 Kilometer breit und da gibt es dann eben eine Fähre, die einen über diese 20 Kilometer breite Öffnung zur Bucht rüberfährt. Die Überfahrt hat so eine Stunde gedauert und kostet mit Fahrrad 17 Euro pro Person. Und dann kommt man eben auf der anderen Seite in der kleinen Hafenstadt Toba wieder an Land.
Und weil wir jetzt schon relativ lange am Erzählen sind, machen wir bei dieser Fähre mal den inhaltlichen Cut für diese Episode. Und wie heiß es danach herging, also von dem großen Onsen, das wir noch am selben Abend in der Stadt Ise besucht haben, um nach über einer Woche mal wieder eine ordentliche Dusche zu bekommen, erzählen wir dann in der nächsten Episode. Wir haben aber noch zwei kleine Themen, die wir noch kurz ansprechen wollen. Nicht die Toiletten, die wir angekündigt haben, das machen wir dann in der nächsten Episode, sondern zum einen das Thema Müll. Also wir hatten zuvor schon von verschiedenen anderen Japan-Reisenden gehört, dass eine Sache in Japan relativ nervig ist. Es gibt keine Mülleimer. Also zu Hause hat schon jeder Japaner seine Mülltonne und auch im Hotelzimmer gibt es natürlich immer einen Mülleimer, aber eben nicht im öffentlichen Raum, also insbesondere nicht in öffentlichen Parks oder zum Beispiel auch an Bahnhöfen.
Ein Grund dafür ist wohl auch, dass es 1995 Giftgasanschläge in der Tokioer U-Bahn gab von der sogenannten Aum-Sekte. Und sie infolgedessen dann aus Sicherheitsgründen viele Mülleimer entfernt haben, weil man da halt theoretisch irgendwelche Sachen reinschmuggeln kann in den Bahnhof oder da verstecken kann und so weiter. Und ja, Japan hat halt dann darauf reagiert, indem sie die Mülleimer an den Bahnhöfen weitgehend abgebaut und abgeschafft haben.
Ja, das zum einen und auch, das sagen die meisten dann immer gleich dazu, ist es aber trotzdem überall wahnsinnig sauber. Also nicht nur sauber geputzt sozusagen, sondern nirgends läge Müll rum. So haben wir das gehört. Und nach 2-3 Wochen jetzt in Japan würden wir aber sagen, an beidem ist was dran, beides ist aber auch ein bisschen übertrieben. Eigentlich sieht man ziemlich viele Mülleimer an sich, fast neben jedem Getränkeautomaten und die gibt es in Japan wirklich an jeder Straßenlaterne, stehen welche und auch vor jedem Konbini oder Supermarkt stehen Mülleimer. Allerdings hat man dabei oft das Problem, dass man da nur Dosen und PET-Flaschen reinwerfen darf, also Dinge, die einfach geradewegs recycelt werden quasi. Und ich bin nicht sicher, ob wir in Japan bisher auch nur eine einzige Dose oder PET-Flasche gekauft haben. Entsprechend haben wir diese Mülleimer auch nie benutzt. Aber im Supermarkt drin gab es meist auch einen kleinen Mülleimer dann für alle anderen Abfälle. Der ist nicht immer ganz offensichtlich und gegebenenfalls mussten wir auch Personal danach fragen, aber dann haben die das auch immer abgenommen oder uns einen Mülleimer gezeigt und so konnten wir unseren Müll loswerden und dass hier auch so viele Supermärkte gibt, dass wir meistens eh einmal pro Tag einkaufen gehen, mussten wir auch selten den Müll länger als einen Tag mit uns rumschleppen.
Ja, und das finde ich jetzt auch echt nicht besonders problematisch. Also als wir in Neuseeland eine Woche auf der Rainbow und Molesworth Road geradelt sind, da mussten wir den Müll von der ganzen Woche mitschleppen. Und in Indonesien, da haben wir den Müll auch immer mitgenommen bis in der Regel zum nächsten Indomaret, also quasi zum nächsten indonesischen Konbini, wenn man so möchte. Da stand jetzt ja auch nicht ein Mülleimer an jeder Straßenecke rum. Also eine übermäßig große Umstellung war das für uns jetzt auf dem Fahrrad nicht, würde ich sagen. Das mag natürlich anders sein, wenn man jetzt vor allem mit dem Zug durch Japan fährt und dann die Mülleimer an den Bahnhöfen vermisst. Aber dann zeltet man halt abends ja wahrscheinlich auch nicht im Wald, sondern geht abends normalerweise ins Hotel oder ins Hostel und da gibt es ja dann auch wieder Mülleimer. Also mehr als einen Tag lang muss man seinen Müll dann auch nicht mitschleppen und das finde ich jetzt nicht unzumutbar, dass man seinen Müll von einem Tag mitnehmen muss.
Und was die Sauberkeit draußen angeht, ja, Japan ist gerade für asiatische Verhältnisse sicherlich ein sehr sauberes Land, vor allem in den Städten und jetzt direkt in den Dörfern, wo die Leute wohnen, sieht man kaum Müll und Dreck auf den Straßen, da halten sie es schon sauber. Aber als Radfahrer hat man natürlich auch einen sehr guten Blick auf die Straßenränder der Landstraßen oder Flussläufe oder was da mal kommt. Und da kann Japan jetzt zum Beispiel mit Neuseeland halt in Sachen Sauberkeit definitiv nicht mithalten. Also die lobenswerte gesellschaftliche Norm, dass man in Japan seinen Müll gefälligst mit nach Hause nimmt, hält offensichtlich viele nicht davon ab, den Müll trotzdem aus dem Autofenster zu werfen, wenn da gerade keiner zuschaut oder da keiner wohnt, den stören könnte.
Und dann kommt noch eine Sache dazu. Also wer jetzt irgendwie denkt, dass die Tatsache, dass die Japaner ihren Müll normalerweise wieder mit nach Hause nehmen, nachdem sie irgendwie ihre Lebensmittel ausgepackt, als Snack gegessen haben und dann noch mit der Verpackung in der Hand dastehen, wenn er denkt, dass diese Tatsache dafür sorgt, dass die Lebensmittel nicht in unnötig viel Plastik eingepackt werden würden, der irrt leider gewaltig. Also was das angeht, ist Japan eigentlich kaum besser als China. Es ist auch schwierig, Kekspackungen zu finden, wo die Kekse nicht einzeln oder zumindest irgendwie dann irgendwie 2-3 Kekse jeweils in einer einzelnen Plastikverpackung nochmal eingeschweißt sind.
Ja, im Schnitt ist es genauso viel Verpackungsmüll wie in China, aber hier ist es ein bisschen anders. Hier wollen sie so ein bisschen Image aufbauen, mehr Umweltbewusstsein, zum Beispiel, dass in vielen Restaurants jetzt nicht unbedingt wie in China alle Stäbchen einzeln in Plastik verpackt sind oder oftmals sind Sachen mehr in Papier verpackt als in Plastik. Aber auf der anderen Seite haben sie hier viel mehr Fertigessen, auch in den Supermärkten, die du dir dann sofort in der Mikrowelle auch aufwärmen kannst und wo so viel mehr Papier und Plastik, Einwegzeug einfach weggeschmissen wird direkt, dass es insgesamt, glaube ich, nicht besser ist, wie du sagst.
Vor allem auch beim Obst und Gemüse habe ich das Gefühl, dass man Schwierigkeiten hat, unverpackte Bananen und Karotten zu kaufen in Japan. Und das war in China nicht so, würde ich sagen.
Dafür kosten hier aber die richtigen Plastiktüten an der Kasse was und sie werden dir nicht direkt in die Hand gedrückt, aber 2 Cent kosten sie. Also das macht den Kohl jetzt auch nicht so fett.
Zum Abschluss wollen wir euch nochmal kurz auf dem Laufenden halten, wie es unseren Fahrrädern so geht, also vor allem meinem Fahrrad und dessen Zubehör. Also zunächst mal hat mein über 15 Jahre alter Sigma Tacho, mein Fahrradcomputer, der hatte schon eine Gesamtstrecke von über 75.000 Kilometern drauf. Der hat nach monatelangem zähem Todeskampf mit immer neuen Symptomen, die ich dann zwischenzeitlich doch immer noch mal notdürftig lindern konnte und ging immer so ein bisschen hin und her. Mal ging es ihm besser, mal ging es ihm schlechter, aber jetzt gegen Ende auf der Nordinsel von Neuseeland hat er dann doch irgendwann endgültig den Löffel abgegeben und da war nichts mehr zu machen. Und ich habe mir dann hier in einem Fahrradladen in Narita deswegen für 40 € einen neuen Tacho vom japanischen Hersteller Cat Eye gekauft und sehe jetzt seither auch wieder, wie weit ich gefahren bin, ohne dass ich jedes Mal Belinda danach fragen muss. Und da ist jetzt richtig Partystimmung angesagt, zumindest bei mir, geht mein Licht wieder. Also wir hatten ja in Episode 84 erzählt, wie mein Nabendynamo auf Java in Indonesien kaputt gegangen war und dass ich halt seither kein Licht mehr am Fahrrad hatte. Aber jetzt im Winter in Japan mit den Sonnenuntergängen um 17.30 Uhr und auch den vielen Tunneln und so weiter, da habe ich dann doch einfach mal ein bisschen dafür gesorgt, dass da Ersatz beschafft wird. Das Problem war vor allem, dass es diesen Dynamo für 36 Speichen und für Felgenbremsen auch in einem australischen oder neuseeländischen Online-Shop irgendwie nirgends zu bestellen gab. Aber ich habe dann letztlich gesehen, dass man ihn auch direkt beim Hersteller, also bei Shutter Precision, bestellen konnte. Die sitzen in Taiwan, aber die bieten weltweit kostenlosen Expressversand an. Und deswegen habe ich dann den Dynamo bei denen auf der Website vor ein paar Wochen für gut 100 € kostet der, bestellt, der Shutter Precision Nabendynamo, und habe den dann zu einem Kontakt in Auckland schicken lassen und es hat wunderbar funktioniert. Mit FedEx kam der dann dort an und dann konnte ich ihn dort in Auckland abholen und jetzt in Tokio hatte ich dann auch die Zeit, ihn einzubauen. Also das heißt dann natürlich auch, dass ich da das Vorderrad nochmal komplett auseinandernehmen musste und danach wieder neu einspeichen musste. Übers Einspeichen von Rädern haben wir mal ausführlich in Episode 46 geredet. Das heißt, ja, das ist schon relativ aufwendig. Das hat mich letztlich ungefähr einen ganzen Tag im Hostel von Tokio gekostet. Aber dann ging mein Licht eben wieder und ich habe es jetzt durchaus schon immer mal wieder hier gebraucht. Also wir sind schon durch ein paar Tunnel gefahren jetzt hier schon in den ersten Tagen nach Tokio und auch immer mal wieder gerne abends ein bisschen in die Dunkelheit hinein. Also ich bin schon sehr, sehr froh, dass das wieder funktioniert. Zwei weitere Baustellen sind allerdings noch ein bisschen offen an meinem Fahrrad. Also sowohl mein Steuersatz als auch mein Tretlager sind nicht mehr ganz gesund und sollten schon mal ausgetauscht werden. Also da wackelt halt die Pedalkurbel ein bisschen unten im Tretlager und der Steuersatz quietscht und läuft auch nicht mehr so rund, wie er eigentlich sollte. Einen Ersatz für den Steuersatz schleppe ich schon seit Vietnam mit mir rum und in Tokio habe ich jetzt auch bei Amazon ein neues Tretlager bestellt, also bei Amazon Japan, weil die Fahrradläden hier irgendwie nichts Passendes da hatten, obwohl das Ding eigentlich von Shimano ist und ich eigentlich erhofft hätte, dass jeder Fahrradladen in Japan das gesamte Shimano-Sortiment vorrätig hat, aber das ist offensichtlich nicht so. Und dann musste ich es entsprechend halt bei Amazon bestellen, ne?
Und ich wollte mir sowieso auch noch neue dicke Winterhandschuhe zulegen. Die habe ich auch auf Amazon Japan gefunden. Und das Gute dabei ist, dass man das dann von dort direkt zu einem Konbini liefern lassen kann und dann dort einfach abholen kann. Man braucht also keine Adresse, was für uns natürlich super praktisch ist.
Ja, jetzt habe ich also Steuersatz und Tretlager als Ersatzteil im Prinzip dabei. Allerdings kann ich die selber nicht einbauen oder ich traue es mir nicht zu oder ich habe auch nicht das Werkzeug dafür. Und ich war bisher ein bisschen zu faul, beziehungsweise das Lagerspiel in den Lagern war noch nicht schlimm genug, dass ich jetzt irgendwie dazu motiviert gewesen wäre, zu einem Fahrradladen zu gehen und da jemanden dafür zu bezahlen, dass er das macht und dann davor zu stehen und zu warten. Bisher fährt sich es einfach noch ganz passabel und ja, sollte das plötzlich nicht mehr der Fall sein, bin ich jetzt ja mit Ersatz gerüstet und muss dann einfach nur zum nächsten Radladen, denn auch wenn die Ersatzteilverfügbarkeit da jetzt nicht immer so ist, wie ich es mir erhofft hätte, einbauen sollten sie die Sachen eigentlich schon können, wenn ich sie mitbringe. Also ich würde eigentlich mal fest damit rechnen, dass sie das Werkzeug und das Know-how dafür schon haben.
So, das war's jetzt für diese Episode. Wie schon angeteasert, in der nächsten Episode geht's auf jeden Fall nochmal um Japan und um Toiletten, Onsen, Kyoto, ein bisschen mehr Natur, als wir es jetzt in dieser Episode hatten. Und sicher noch einiges mehr. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei wärt.
Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.